Herzlich willkommen zum Penta-Radio. Heute ist, wenn wir aufzeichnen, der 11. Januar. Wir sind hier heute ein bisschen früher da, auch wenn wir erst am 25. Januar bei Colorado zu hören sein werden. Denn wir haben heute einen Interviewgast dabei. Dazu komme ich dann gleich noch. Wir stellen erstmal vor, wer hier eigentlich aus unserer Runde so ist vom CCC. Mein Name ist Cyril und ich habe noch den Mul bei mir.
Hallo.
Wie gesagt, wir fangen heute auch mal mit dem Thema an, denn wir haben jetzt auch gerade einen Interviewgast hier. Das müssen wir strategisch ausnutzen. Und zwar freuen wir uns sehr, heute Matthias Uborski begrüßen zu dürfen, den Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Wir hatten ja schon mal eine Museumsleiterin im April letzten Jahres, war es die Leiterin vom Zuse Computermuseum in Hoyerswerda. Die Folge haben wir euch auch in den Shownotes nochmal verlinkt, wenn ihr die noch nicht gehört hattet. Und der Grund dafür, dass wir heute uns wieder in den musealen Bereich gegeben, ist so ein bisschen die Folge vom Chaos Radio, die neulich war zum Thema Reverse Engineering, wo ich so beim Anhören dann auch so gedacht hatte, das wäre doch ein schönes Thema, was man mal mit dem Thema Computerspiele vernetzen könnte, damit wie Spielekultur auch im musealen Kontext bewahrt und konserviert werden kann und auf welche technischen, rechtlichen, kulturellen Probleme man dabei stößt. Und ich hoffe mal, mit Matthias haben wir dort einen kompetenten Ansprechpartner gefunden.
Hoffe ich auch.
Genau. Wer bist du denn eigentlich? Also ja, wie gesagt, Ausstellungsleiter habe ich gerade schon gesagt, aber wo kommst du denn her? Wie bist du dazu gekommen, so ein Museum zu leiten?
Ja, das ist schon direkt eine schwierige Frage am Anfang. Also ich bin da wahrscheinlich wie die meisten, die sich in meinem Alter mit Videospielen beschäftigen, da so reingerutscht. Na, also das Computerspielemuseum in Berlin wurde gegründet von Andreas Lange und von unserem jetzt immer noch Geschäftsführer Dr. Klaus Spieler.
Spieler ist ein passender Name.
Das ist fantastisch, der beste Name, den man sich vorstellen kann, ja. Und 1997 wurde es gegründet als allererstes Computerspielemuseum der Welt. Und war dann zuerst in kleinen Räumlichkeiten, hatte dann ein paar Jahre auch keine physischen Räume. Und 2011 wurde es dann neu eröffnet in der Karl-Marx-Allee 93a. Und Andreas Lange kannte mich da schon. Damals, die Älteren erinnern sich, hatte man noch geblockt und solche Dinge. Und wir kannten uns so lose. Und da hat er mich gefragt, ob ich da die Technik übernehmen kann und so. Und dann war ich erstmal Techniker, später technischer Leiter des Museums und jetzt halt Ausstellungsleiter. Also im weitesten Sinne für alles zuständig, was im Museum so rumsteht in der Ausstellung.
Wie viel Angestellte oder wie viel in eurem Team gibt es da? Also seid das bloß ihr beide oder gibt es da noch andere Leute?
Also Andreas Lange hat das Museum jetzt verlassen seit ein paar Jahren. Er ist nicht mehr bei uns. Nee, wir haben 15 Angestellte. Also wir sind ein ordentliches Museum. nicht nur so ein Nerd-Wohnzimmer oder so. Aber der Träger ist ein gemeinnütziger Verein. Also das heißt, wir kriegen jetzt keine Förderung vom staatlicher Seite oder von Länderseite, so wie Landesmuseen oder so.
Also ihr tragt euch dann über Einnahmen durch Besucher und sowas?
Genau, Haupteinnahmequellen ist halt Tickets, ja, und der Shop. Und wenn jetzt gerade nicht zufällig Pandemie ist, hätten wir auch noch Veranstaltungen und auch so Fortbildung und Vermittlung im Angebot. Das ist aber alles seit 2 Jahren nicht mehr.
Weil mich hat das jetzt ein bisschen verrückt, du sprachst von Geschäftsführer. Ich kann mich bei Vereinen nicht so richtig an Geschäftsführer gewöhnen.
GmbH.
Ach, GmbH, okay, also doch kein Verein. Also eine gemeinnützige GmbH sozusagen. Okay, ja. Dann ist das legitim.
Du sagst ja, du kommst jetzt mehr so aus der Technikrichtung, also hast du das entsprechende auch gelernt, studiert und so weiter?
Nee. Also ich habe da Technik gemacht, weil, ich weiß nicht, wie ihr so sozialisiert wurdet, aber in meiner Generation als männliches Kind und dann als Heimcomputer aufkam, habe ich mich halt draufgestürzt und letztlich unterm Strich Hobby, ja. Und studiert habe ich Geisteswissenschaften, also Anglistik und Musikwissenschaft. Da war jetzt nichts mit Technik.
Ah ja. Naja, das ist ja eine schöne Kombination eigentlich, ne? So in der Kulturwissenschaft auch so ein bisschen zu Hause zu sein oder in den Geisteswissenschaften und dann aber auch diesen technischen Bezug zu haben. Das ist, glaube ich, heutzutage eine gewinnende Kombination.
Auf jeden Fall in dem Bereich, wo ich arbeite, ja.
Wenn du sagst, ihr habt da 15 Mitarbeiter, gut, da wird sicherlich Leute geben, die Besucher betreuen, die dort irgendwie die Ausstellung irgendwie quasi auch nach außen hin in Schuss halten und sowas. Aber ihr werdet ja dann wahrscheinlich auch in gewisser Weise einen Unterbau von, wie sagt man das, musealen Mitarbeitern zu haben, die da halt diese ja, Ausstellungsstücke sammeln und wiederherstellen, sowas, ne?
Ja, also das sind 15 Festangestellte. Wir haben noch ein paar freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und alles, was mit Wartung zu tun hat und Wiederherrichten, das sind dann freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns. Dann haben wir noch einen Kurator, der kümmert sich dann mit mir zusammen um die Inhalte und Betriebsleitung. Das ist halt das Ganze, was so anfällt, wenn man Angestellte hat.
Und die Technik drumherum, baut ihr die selber? Man hat ja meistens so im musealen Kontext so Stelen oder irgend so eine Sachen, die man dann anbringen muss, um einfach den Besucher der Ausstellung irgendwie an die Hand zu nehmen und ihm zu erklären, was er denn hier sieht. Oder kauft ihr das extern ein, beziehungsweise arbeitet ihr da mit anderen Firmen zusammen?
Querbeet alles. Einmal haben wir sehr kompetente Mitarbeiter im Technikbereich, die Ausstellungsbau können und die können auch mal so ein paar Raspberries in irgendeine Ecke reinbasteln. Aber für größere Sachen, was Ausstellungsbau jetzt angeht, da haben wir natürlich auch Dienstleister externe. Das kann man ja gar nicht alleine selber leisten.
Da freuen sich auch die Messebauer, wenn sie jetzt noch irgendwelche Aufträge bekommen zurzeit, ne?
Ja, es ist gar nicht so einfach, überhaupt an welche zu kommen. Und ich weiß nicht, wo die Aufträge herkommen, aber ich weiß nur, dass alles, was im weiteren Sinne mit Handwerk zu tun hat, extrem lange Laufzeiten im Moment hat. Also da muss man schon ganz schön gut planen.
Und seid ihr ein fester Standort oder macht ihr auch so Wanderausstellungen und sowas?
Beides. Also wir sind ein echtes, festes Museum, so richtig in Stein gemeißelt, in der legendären Karl-Marx-Allee, also dem größten, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, größtes Baudenkmal Europas oder größtes UNESCO-Dings Europas. Wir sind genau da, wo vorher zu Ostberliner Zeiten das Café Warschau war. Also ein relativ bekanntes Café in Ostberlin. Und Wanderausstellungen, theoretisch ja, aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mal so kurz überschlägt, bei 15 festen Mitarbeitern reicht es dann nicht mehr, sich dann auch noch großartig um externe Ausstellungen zu kümmern. Wir machen das manchmal. Wir haben jetzt letztens erst mit der schwedischen Botschaft in Berlin kooperiert. Die haben schwedische Computerspiele bei sich vorgestellt und wir hatten dann ein paar Titel bei uns spielbar, weil Exponate spielbar machen ist halt nochmal ein bisschen komplizierter als nur Grafiken oder Modelle zu zeigen.
Bei schwedischen Computerspielen fällt mir jetzt als erstes Minecraft ein.
Genau das war aber nicht dabei.
Ach so, quasi, weil das halt die viel zu offensichtliche Antwort ist.
Ja, also da, es war, es kennt vielleicht jemand Unravel und Unravel 2. Also da spielt man eine kleine Figur, die heißt Yarny, also von Yarn, das Wollknäuel. Ist eine sehr schöne Spielmechanik, weil man ja aus dem Wollknäuel besteht, kann man auch diese Wollfäden benutzen, um sich in der Spielewelt zu bewegen.
Faszinierend, ja, das werden wir mal in den Shownotes verlinken.
Gut, und du hast es gerade angesprochen, was mich noch interessieren würde, wie es mit Mehrsprachigkeit aussieht. Ich meine, von den 15 Leuten können sicher nie alle Sprachen. Welche Sprachen tut ihr abdecken? Genau, welche Sprachen gibt es da bei euch so?
Das Museum selbst ist vollständig Deutsch-Englisch, alle Texte, die da vorkommen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das ist halt Voraussetzung im Einstellungsgespräch, dass man fließend Englisch und Deutsch können muss. Die meisten können dann noch eine dritte Fremdsprache. Was die Spiele, also die Exponate selbst angeht, die sind natürlich meistens in der Sprache, in der sie halt sind. Also alte Arcades sind auf Englisch meistens. Wir haben noch einen polnischen Ausstellungskatalog. Also man kann Katalog zur Ausstellung kaufen, die gibt es auch noch auf Polnisch, weil wir relativ viele polnische Besucherinnen und Besucher haben.
Und wenn denn jetzt nicht gerade Corona ist und ich so eine Führung wollte, in welchen Sprachen bietet ihr die an?
Wir hatten mal, also kurze Antwort, Deutsch und Englisch. Längere Antwort, wir hatten mal Italienisch und Spanisch und Esperanto im Programm. Ja, weil einer unserer Guides halt zufällig auch in der Esperanto-Gruppe war. Und dann ist es aber schwierig, weil die extrem selten angefragt werden. Also Esperanto ist eh klar, aber auch jetzt auf Spanisch und so, das rechnet sich dann nicht insofern, weil alle unsere Guides externe Menschen sind und denen kann ich dann nicht versprechen, dass sie im Monat 10 Führungen oder so haben, sondern das kommt dann halt nur einmal im Monat vielleicht vor und dafür sich dann bereit zu halten, ist dann auch nicht mehr gut machbar.
Und gerade in dem Kontext, in dem ihr seid, kann man sowas ja auch doch schon interaktiv und irgendwie auch mit Technik lösen. Habt ihr da Lösungen am Start? Also ich kenne das von uns hier in Meißen, da gibt es, da hält man sich dann so ein Ding an die Hand und da gibt es eine Kassette und dann kann man durch Waypoints durchlaufen, Wegpunkte und sowas und dann kriegt man da was erzählt. Also habt ihr sowas in der
Art? Du meinst jetzt Führung?
Genau.
Mhm. Haben wir nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, wir haben uns wirklich ziemlich viel Gedanken gemacht, wie man ein nicht stoffliches Medium, was auch dann meistens nur digital existiert, also abgesehen von Disketten oder so vielleicht, wie man das präsentieren kann. Und wir wissen inzwischen aus jetzt 10, 11 Jahren Erfahrung in der Ausstellung, die Leute wollen Analoges zum Anfassen und echte Menschen haben. Also es ergibt vielleicht Sinn, wenn ich einen Dinosaurier irgendwo hinstelle, dass ich dann digitale Ergänzungen dazu anbiete. Aber wenn das Exponat schon voll digital ist, dann nochmal was Digitales dazuzusetzen, funktioniert zwar, aber hat dann nicht so dieses Emotionale.
Ich glaube, das ist ja auch so eine Erfahrung, die viele von uns gerade machen. Man sieht so, dass Mark Zuckerberg jetzt irgendwie das große Metaverse ankündigt und jetzt irgendwie alle Firmen draufspringen, weil jetzt die Technologie hinreichend weit ist in verschiedenen Teilaspekten, dass man sowas tatsächlich verwirklichen könnte. Aber gleichzeitig haben wir jetzt diese Erfahrung auch durch die Pandemiesituation, durch Homeoffice, durch Abstandsregeln sowas, dass viele Personen auch wieder merken, wie sehr diese Körperlichkeit auch wichtig ist für das Glücksgefühl und für halt ein vollständiges Erlebnis, ne? Dass man tatsächlich eine Sache anfassen kann, oder dass man auch anderen Menschen begegnen kann, während man eine Aktivität zusammen teilt, was alles über das blanke Internet oder über so eine virtuelle Darstellung ja gar nicht möglich ist oder nur schwer zu reproduzieren.
Ja klar, also es gibt viele bei uns im Publikum, die auch gerne mit unserem Team sprechen. Wir haben halt Leute in der Ausstellung, die auch zumindest spieleaffin sind. Ja, und mit denen man dann auch fachsimpeln kann. Es wird aber eine App geben für digitale Führung und so. Die wird es geben, aber es dauert noch.
Ja, es ist immer eine Ergänzungssache, ne? Aber das, was du meintest, die Leute sind tendenziell Spieler, finde ich, das trifft wahrscheinlich auf alle Museen so ein bisschen zu, ne? Also ich war jetzt auch vor ein paar Monaten mittlerweile, bevor es wieder mit der aktuellen Welle so losging, war ich im Deutsche Bahnmuseum in Nürnberg. Und ich kann auch davon ausgehen, dass ich dort wahrscheinlich halt auf Leute treffe, die sich natürlich als eisenbahnaffin und so bezeichnen würden, ne?
Das wäre die beste Lösung, ja. Ich habe das auch schon anders erlebt in anderen Museen, aber es ist schon besser, wenn man sich mit dem Thema identifizieren kann, ja.
In dem Zusammenhang würde mich nochmal interessieren, wen sprecht ihr an? Also muss ich, wir beide jetzt sind in der Informatik, arbeiten wir auch, sind wir groß geworden und können damit anfangen. Also wir wissen, was ein Gatter ist und so weiter und so fort und wir wissen, wie ein Computer funktioniert. Wie tief geht ihr da rein? Also erklärt ihr den Leuten auch erstmal, wie so ein Computer funktioniert und wen sprecht ihr an? Also kann da auch Max Mustermann oder Lieschen Müller vorbeikommen oder sollte man schon so ein bisschen in die Richtung Vorwissen haben?
Ich finde, gerade Informatiker können noch ganz viel lernen, denn ich weiß nicht, wie viel Ahnung du zum Beispiel von Rembrandt und Michelangelo hast, denn das ist, glaube ich, das Spannendste an unserem Medium Videospiel, dass es so vielfältig ist. Klar, es hat einen krassen technischen Unterbau und wenn man viel über die Technik weiß, dann hilft einem das natürlich. Aber es ist genauso gut auch Kunst, ne? Es ist auch Sport. Ja? Und wir versuchen uns das ist jetzt ein Klischee, was ich sage, aber irgendwie an alle zu richten. An die typische Durchschnittsfamilie mit Kindern. Dann können die Eltern nochmal erzählen den gelangweilten Kindern, wie komisch alles damals war und dass man in Kilobyte gerechnet hat. und wir haben auch tatsächlich Seniorenpublikum. Also das sind dann oft Großeltern, die mit ihren Enkeln kommen. Wir hatten aber auch schon öfter mal so Fortbildung, also digitale Fortbildungskurse, die dann uns so als krönenden Abschluss haben oder sowas. Also im Prinzip an alle.
Und wie weit geht ihr da in die Grundlagen rein? Weil ich meine, um Computerspiele zu verstehen, muss man auch so ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Ich meine, ich kann analoge Spiele wie Pong haben, aber ich kann auch digitale Sachen haben. Und da muss man dann schon ein bisschen wissen, wie das alles funktioniert, oder? Ist das relevant?
Es ist relevant, aber das ist natürlich extrem schwer im begrenzten Raum zu vermitteln. Also ich muss auch dazu sagen, wir sind ganz knapp nicht so groß wie das Pergamon-Museum. Und haben dann natürlich auch nicht die Fläche, um um, sagen wir mal, Transistor zu erklären. Das geht einfach nicht. Wir zeigen die Historie, also wir zeigen Großrechner, natürlich nicht im Original, sondern nur auf Fotos. Und dann, wie sich das von da entwickelt hat. Wir haben dann noch einen relativ großen Bereich, der zeigt die Entwicklung der Grafik und so ein paar Grafikgrundlagen, ein bisschen Audio und Audiogrundlagen. Aber das ist für jemanden, der sich auskennt, extrem oberflächlich. Es gibt aber wirklich genug Leute, die noch nie sich damit befasst haben und für die bringt das noch was Neues.
Naja, ich kann wohl auch nicht von einem Eisenbahnmuseum erwarten, dass ich da reingehe und danach dann irgendwie alles Wissen habe, um so ein, um so eine Dampfmaschine zu bauen oder sowas. Ne?
Ja, genau.
Habt ihr außer dem begehbaren Museum, das ich besuchen kann, auch noch ein Lager oder sowas, wo ihr Exponate zwischenspeichert, präpariert und vorbereitet und so weiter und so fort?
Ja, wir haben sowohl ein Lager als auch eine Sammlung. Also das ist eine der Definitionen von Museum. Also man muss als Museum eine Ausstellung haben, Vermittlungsangebote anbieten und eine Sammlung haben. Und die haben wir natürlich auch. Ja, also sehr kompakt, sehr viel Hardware in Kartons, ja, und eben sehr, sehr viel Spiele.
Wie kommt ihr zu diesen Spielen? Wer kommen dann irgendwelche Nerds zu euch und sagen hier, bevor ich meine alte PlayStation 1-Sammlung in den Elektroschrott verklappe, wollt ihr die vielleicht haben oder sowas?
Zum Beispiel, ja. Da haben wir schon öfter mal sehr schöne Spenden bekommen. Aber es läuft dann auch so, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem, also letztes Jahr haben wir 8000 Spiele bekommen von Media Control. Die kennen vielleicht auch die Älteren noch. Die haben auch immer so Hitlisten gemacht, wer gerade Nummer 1 ist in den Charts in der Popmusik in Deutschland. Und früher musste man denen alles physisch halt zuschicken, damit es in irgendeine Datenbank kommt. Und so auch Spiele. Und jetzt haben wir 8000 oder 10.000 Spiele von denen bekommen, weil die das loshaben.
Wenn du jetzt von Spielen redest, redest du von den physikalischen Datenträgern oder ja, haben die euch einfach nur ein, was weiß ich hier, ein Binary rüberkopiert per E-Mail oder sowas?
Nee, also ich glaube, da muss man nochmal kurz überlegen, in welchem Land wir sind. Also wir sind in Deutschland und ich könnte mir nicht vorstellen, wie das Media Control leisten könnte. Jetzt mal ohne zynisch zu sein, die haben Verkaufslisten erstellt und deswegen wurden die bemustert von den Herstellern und das wurde dann da einfach abgelagert. Die haben nicht ein einziges Mal in die Packung geguckt oder so, also nee.
Das geht jetzt auch schon in das eigentliche Thema, was ich als Anlass genommen hatte, eben in diese Frage Konservierung und Bewahrung von Videospielen rüber. Denn ich habe auch mal so ein bisschen am Rande mitbekommen, so aus dem, wenn man mal so irgendwo ein Feuilleton irgendwie hat bekommt, so ein bisschen blättert, dass es ja auch eine Diskussion gibt, zum Beispiel in den Filmarchiven, ob diese ganzen Filme, die da meistens noch auf analogen Filmrollen vorliegen, so aus den ersten paar Jahrzehnten des Films, ich meine bis ja quasi in die 2000er, wo es dann erst so richtig losging mit digitalen Filmen von Anfang an, dass man diese ganzen Filmrollen hat und ob man die Filmrollen jetzt analog lagern soll, also halt in genau diesem Format, ob man dann damit auch das Risiko eingeht, dass dann vielleicht im Falle eines Hausbrandes oder halt einfach durch die Alterung dann dort halt Verluste entstehen oder ob man eine Digitalisierung macht und dann halt aber damit in Kauf nimmt, dass die Digitalisierung halt auch notwendigerweise imperfekt ist, also dass man meinetwegen bestimmte Lichtspektren oder sowas gar nicht richtig abgelesen werden mit der Technik, die man gerade hat, und dann im Zweifelsfall auch wieder irgendwas verloren geht. Und das war dort eine sehr hitzige Debatte, die da geführt wurde. Und das würde mich wissen, wie dort die aktuelle Situation aussieht, beziehungsweise ob es da auch eine Fachdebatte gibt über die Archivierung von Computerspielen.
Die gibt's. Die ist wahrscheinlich nicht, die schlägt nicht so hohe Wellen wie im Film. Die gibt's natürlich. Die gibt's auch schon relativ lange. Ich kann mich erinnern, dass das Museum war beteiligt an mehreren europäischen Projekten. Eins hieß Keep. Und eins hieß Nestor, um das anzuschieben, um Spiele zu bewahren. Da gibt es halt so viele Hürden auch. Und wir selbst hatten auch schon in unserer Sammlung und noch an einem anderen Standort schon mal einen Wasserschaden. Also wir reden hier auch dann von Pappverpackungen, die da natürlich im Wasser sehr leiden.
Also euch ist da auch schon wichtig, so ein Originalspiel mit Pappkarton und mit dem Inlet und sowas auszustellen. Also sozusagen, wenn jetzt jemand noch irgendwie ein nicht generisches Spiel rumliegen hat, dann ist das für euch weniger wert, als wenn der das originale Spiel hat, sozusagen, von der Konservierung her.
Im Prinzip schon. Also wir stellen in der Ausstellung eigentlich kaum Verpackungen aus. Ja, das ist, weil die auch dann wieder so platzintensiv sind, wenn man viel aufstellt. Natürlich nehme ich einen Datenträger, der gut in Ordnung ist, auch ohne Verpackung. Ne? Das ist völlig klar. Verpackungen gehören aber schon auch zu dem Medium dazu, zumindest bis zu einer bestimmten Zeit. Vor allen Dingen jetzt ist es relativ wichtig, weil es ja jetzt überhaupt nicht mehr vorkommt, dass Spiele noch physische Verpackungen haben, ist das also ein Moment in der Zeit, der wahrscheinlich nicht mehr wiederkehren wird. Und da ist es schon wichtig, das ordentlich aufzubewahren.
Und wie löst ihr die einzelnen, ich sag jetzt mal, es gibt ja dann eine ganze Melange an verschiedenen Datenträgerformaten, Datenträgerkassetten, Cartridges. Man braucht ja dann auch immer ein Lesegerät dafür. Und klar, jetzt habe ich die Hardware, aber wir wissen auch, dass Flash und sowas, der tut auch altern. Also auch dort kann es halt zu Fehlern kommen. Die müssen neu geflasht werden. Oder wie löst ihr die Probleme? Habt ihr da immer irgendwie noch so eine alte Sega Mega Drive rumstehen? Oder wie funktioniert das dann genau?
Also wir haben schon natürlich alle mögliche alte Hardware, die noch funktioniert. Ja, das schon mal als erstes. Aber es könnte natürlich noch viel größer sein. Ich glaube, man kann da als einzelnes Museum oder als einzelne Institution nur begrenzt irgendwo hinkommen. Da muss man schon mit anderen zusammenarbeiten. Also ganz konkret, wenn wir irgendwas auslesen wollen oder so. Wir haben Cryoflux, das für die Leute, die es nicht kennen, das ist so ein Interface, kann eigentlich alles Mögliche lesen, wenn der Datenträger rein physikalisch da reinpasst, dann ist das Format relativ egal, irgendwas kommt schon da raus. Das funktioniert, soweit ich das im Kopf habe, mit von 8 Zoll Disketten bis zu 3 Zoll Disketten. Das ist aber eher selten, dass wir das machen. Meistens greifen wir halt auf die diversen Communities zurück. Ja, also es gibt online global eine ziemlich große Arcade-Community, die längst schon vor uns alle möglichen Chips und ROMs ausgelesen hat. Da sitzen dann meistens auch Leute, die viel mehr Ahnung von dem speziellen Problem haben als wir. Wir sind halt Generalisten, wir müssen alles so ein bisschen können.
Wie oft müsst ihr da so ein Lötkolben in die Hand nehmen, weil, was weiß ich, da irgendwo mal wieder ein Kondensator durch ist, der ausgetauscht werden muss oder sowas? Das passiert ja schon mal, so gehe ich mal davon aus.
Ja, also wir haben 2 Wartungstage in der Woche, also mindestens 2-mal die Woche nehmen wir Lötkolben in Hand. Also vielleicht nicht jeden Wartungstag Lötkolben, aber ich habe jetzt am Montag noch gelötet.
Okay, das ist ja prinzipiell schon interessant und auch gerade so für die Hardware-Community kann man sich da beteiligen, wer da Know-how hat, sucht ihr da nach Leuten oder, weil du sagst ja auch, dass ihr so ein bisschen eine GmbH seid, das ist ja nochmal eine andere Firmierung, also beim Verein, da gehe ich einfach hin, bei einer GmbH ist es so schwierig, dann zu sagen, so, ich habe das Know-how, ich hätte hier, kann gerne für euch löten oder kann das gerne reparieren, weil das ist ja auch Engineering-Know-how, was man dafür braucht, also erstmal zu verstehen, was so eine Rail ist im elektrischen Sinn und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt auch nie, dieses Wissen ist ja jetzt auch nie, auf der Straße liegt das ja nie rum. Also wenn sich da irgendjemand bei euch meldet, wie kommt der mit euch in Verbindung und kann sich da als...
Ja, das ist im Moment würde ich davon eher abraten, weil wir noch Pandemie haben und so und bei uns werden eigentlich auch alle bezahlt. Also wir haben eigentlich keine Freiwilligen, die unbezahlt werden. Das Ding ist halt nur, es muss sich trotzdem von uns immer jemand drum kümmern. Also egal, wer jetzt für uns gerne was arbeiten möchte, muss ja betreut werden. Also derzeit habe ich tatsächlich keine Stellen frei, selbst wenn sich jemand frei melden würde. Aber wir brauchen eher sowas, was eher ins Künstlerische geht oder so. Also aber auch da würde es bezahlt werden. Also ich mache jetzt hier aber keinen Aufruf, dass sich ganz viele Leute bei uns melden sollen. Das ist im Moment ist tatsächlich kein großer Bedarf dafür da.
Du hast ja gesagt, das ist alles eigene Trägerschaft und relativ weit selbst finanziert durch die Einnahmen aus Spendenausführungen und so weiter. Habt ihr denn den Eindruck, dass es in irgendeiner Form da politische Wertschätzung gibt für dieses Thema? Also ich kann mich halt erinnern, so zu meiner Jugendzeit, also so die frühen 2000er Jahre, wenn da über Videospiele durch Politiker nachgedacht wurde, dann war es halt die Killerspieldebatte von wegen die Jugend verroht jetzt, also wie es halt dann irgendwie in den 50ern über Rock'n'Roll geredet wurde quasi. Und so wurde es halt hauptsächlich als Gefahr gesehen. Und dann hat man irgendwann mal so langsam angefangen, das eventuell als Wirtschaftsfaktor irgendwie zu verstehen. Das war dann schon so eher in den 2010er Jahren. Gibt es auch diese, ist diese künstlerische Wertschätzung schon in irgendeiner Form in der Politik angekommen? Wie ist da dein Eindruck?
Ich würde schon sagen, ja, das ist natürlich längst nicht so wie vielleicht in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, die ja schon seit Mitte der 90er sich um Videospiele kümmern. Aber das kann ich schon bestätigen. Also es hat sich in den letzten 10, 15 Jahren nochmal relativ stark gewandelt. Also man kann Fördergelder beantragen für bestimmte Spieleprojekte, also nicht nur als Entwicklerteam, sondern auch wenn man im weitesten Sinne etwas mit Videospielen zu tun hat, also sammeln oder sowas. Jetzt nicht hobbymäßig sammeln, sondern institutionell sammeln. Da gibt es schon einiges. Es ist halt ein langsames Vorgehen. Es ist, also wer jetzt wirklich sehr hektisch schnelle Ergebnisse haben will, sollte vielleicht nicht in einem Museum arbeiten, das sich mit Videospielen befasst.
Und erzeugt ihr da auch so Kataloge, um überhaupt erstmal einen Gesamtblick zu bekommen, was da ist, was ihr euch wünscht, zum Beispiel, dieses Exponat wird man gerne noch haben, haben wir aber nie, also so eine Wunschliste von euch, Schrägstrich, dann auch mal überhaupt einen Katalog, dass man sagen kann, da kann man jetzt hingehen und das sind alle Spiele, die es jemals gab oder sowas, so in der Art. Mhm. Oder also ist das mit in eurer, wie sagt man es, Aufgabenbereich oder nicht?
Ja, schon. Also so einen ganz großen Katalog über alles wäre eine sehr sportliche Aufgabe. Was wir machen, wir haben Sonderausstellungen und wir bieten auch eine Wanderausstellung an. Also wer von euch da draußen zufällig 200 Quadratmeter hat und 6 Monate lang eine Ausstellung haben will, kann sich bei uns melden. Und dazu gibt es dann Kataloge, die sind aber auch wirklich dann museal aufbereitet. Da ist das nicht nur eine Liste, sondern es würden auch Zeitzeugen-Interviews kommen da rein und kuratorische Texte und sowas, das gibt's schon. Und ein paar von den Katalogen kann man auch noch bei uns kaufen, glaube ich.
Ne. Andere Sache nochmal zur Konservierung. Es gibt ja nun initial, wenn so ein Computerspiel rauskommt, das wird ja auch von Menschen programmiert und Menschen machen Fehler. Wie handhabt ihr Bugs in solchen Programmen? Es gibt ja so ganz viele Glitches, wo ein Computerspiel eigentlich manchmal entweder gar nie zu gewinnen ist, weil ein Glitch drin ist, oder wo man das dann einfach relativ fix gewinnen kann, weil ein Glitch drin ist. Gibt es da irgendwie so eine Sonderkategorie? Tut ihr die sogar beheben, die Bugs? Ist das gewünscht überhaupt? Tut ihr sowas ansprechen, weil das ja auch teilweise in die Kultur mit eingegangen ist, Bugs und Glitches?
Ja, interessante Frage. Ich würde sagen, da muss man erstmal, da sind zwei Bereiche zu unterscheiden. Einmal dieses, was ist eigentlich das Original? Da kann man natürlich dann sagen, gut, der Glitch, der ist in dem veröffentlichten Spiel so drin gewesen, in der Version 1.0 oder so, und der gehört halt zu diesem Exponat dazu und der wird auch gezeigt. Das kann man machen, und das kommt aber dann kommt sofort die zweite Frage: Ist es irgendwie sinnvoll, das zu zeigen? Gibt das irgendwas dem Publikum? Oder behindert es nicht das Publikum in dem Erfahren des Exponates? Und das ist eigentlich eine Sache, die ist subjektiv, da entscheiden wir dann von Fall zu Fall. Also ich kann mich aber jetzt tatsächlich nicht erinnern, dass wir mal irgendein Spiel in der Ausstellung hatten, was so einen Bug hatte, dass wir dachten, oh, den müssen wir unbedingt beheben, bevor wir es in die Ausstellung machen. Manchmal sind es halt Bugs, mit denen kann man leben. Also wenn jetzt einfach nur ein Grafikglitch ist oder so, dann ist das schon okay. Wenn das Spiel abstürzt, und dann ist es nicht so gut.
Ich meine, das gehört auch so ein bisschen auch zu der Identität von den Spielen, dass es halt auch nicht perfekt ist. Ne? Es ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt vom Schöpfer gewollt gewesen, aber einerseits halt ja, es ist eine wichtige Erinnerung daran, dass auch diese technischen Sachen, die wir hier basteln, nie perfekt sind. Ich meine, gut, da müssen wir jetzt hier beim Penta-Radio nicht großartig dran erinnern. Da können wir im Prinzip in jede News-Sektion der letzten Jahre gucken, um irgendwelche Bugs und Probleme und so zu finden. Aber das gehört ja auch zur Persönlichkeit teilweise von den Spielen. So in den Communities gibt es dann halt auch diese Glitch-Hunter, die dann da durchgehen und immer wieder neue Sachen finden, auch tatsächlich, wenn das hinreichend populäre Spiele sind, sodass die Leute darauf gucken. Und das gehört ja auch zu einem guten Teil zu der Spielerfahrung dazu, zumindest wenn man sich halt auf diesen konkreten Teil der Community einlässt. Also da, glaube ich, würde man sehr viele Leute unglücklich machen, wenn man jetzt anfangen würde und sagen würde, diese ganzen berühmten Glitches müssen wir jetzt alle irgendwie beheben. Das ist ja eher so eine Sache, eher im Gegenteil. Es kam ja jetzt zum Beispiel bei Nintendo Switch jetzt gerade erst diese Nintendo 64-Emulation raus. Und unter anderem halt auch Super Mario 64, was so eins der Spiele ist, was am meisten mit Speedruns in Verbindung gebracht wird. Also halt mit Leuten, die sich halt die Anforderungen stellen, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen und dann möglichst schnell bestimmte Ziele zu erreichen. Und da gibt's halt eine wahnwitzige Reihe von Glitches, die halt in dieser Originalversion von 1996, glaube ich, vorgelegen haben. Und dementsprechend waren die Leute dann sehr wütend, dass in der Nintendo Switch-Fassung, die man jetzt spielen kann, auf der aktuellen Konsole von Nintendo, dass dort eine neuere Version von dem Super Mario 64 drauf ist, wo diese Glitches behoben sind aus, wo man sich so fragt, warum wurde jetzt extra der Aufwand getrieben, das irgendwie zu beheben, wenn es für die normalen Spieler eigentlich ja irgendwie gar nicht interessant ist. Die werden sowas überhaupt nicht irgendwie erreichen wahrscheinlich. Und die Leute, die das halt interessiert, die wollen halt, dass die Glitches weiter drin sind, weil die das Spielerlebnis interessanter machen für sie. Das vielleicht als ein kleiner Abschweif.
Ja, ich glaube, da spielt auch ein bisschen Firmenpolitik mit rein. Und da sitzt dann wahrscheinlich jemand und denkt, diese Glitches, das verstehen die Leute heute nicht mehr und deswegen müssen wir die beheben, weil sonst fällt das negativ auf unseren Namen zurück oder was auch immer.
Da sprichst du jetzt eigentlich gerade das nächste Thema, was hier in unserem Patch steht, an, nämlich Firmenpolitik, und die tun ja auch gerne so Spiele schützen mit DRM und Kopierschützen und sowas. Und habt ihr da schon mal Probleme von irgendeiner Firma bekommen, die gesagt hat, wir wollen nie, dass ihr dieses Exponat zeigt oder das ist unser Eigentum und bitte bezahlt mir jetzt hier eine wahnsinnig hohe Lizenzgebühr? Wurdet ihr schon mal abgemahnt oder sowas wegen sowas?
Solange ich im Museum arbeite, nicht, und meines Wissens ist das auch so nie passiert. Nee. Es gibt schon Firmen, die nicht wollen, dass man mit ihren Marken wirbt. Ja, das ist aber auch nochmal was anderes. Also wenn man Flyer verteilt und da sind copyright-geschützte Figuren oder so drauf, das ist was anderes, als im Museum selbst ausgestellt zu sein. Da habe ich eigentlich noch nie Negatives gehört. Es ist aber auch so, dass wir tatsächlich alles, was wir ausstellen, rechtlich besitzen. Also selbst wenn es emuliert ist, wenn es irgendwo läuft, sagen wir mal, keine Ahnung, Space Invaders, dann haben wir eine originale Space Invaders Platine bei uns in der Sammlung. Selbst wenn die defekt sein sollte, wir haben das dann vor Ort.
Okay, und reicht da der Besitz des Hardware-Moduls? Weil heutzutage ist das ja nochmal ein bisschen was anderes, weil da gibt's ja so diverse Urheberrechtsgesetze, wo dann drinsteht, du musst auch die Rechnung vorweisen können und sowas. Also als selber jemand, der viel mit Lizenzen zum Beispiel von Microsoft zu tun hat, da ist halt das Medium an sich nicht ausreichend, um den Besitz nachweisen zu können.
Da kann ich jetzt ehrlicherweise keine präzise Antwort geben. Das ist meines Wissens reicht der Besitz des Moduls oder des Datenträgers, weil wir haben theoretisch für die letzten 10 Jahre auch alle Rechnungen fürs Finanzamt und so. Also da kann gerne mal jemand kommen und durch die 30 Ordner sich wühlen.
Ich glaube, das ist so eine Frage, die müssen wir nochmal 10 Jahre zurückstellen, wenn es dann darum geht, so diese ganzen aktuellen Digital-Only-Releases zu archivieren und vorzuhalten und sowas.
Ja, ich denke auch. Also erstmal gibt es bestimmte Firmen ja schon gar nicht mehr. Das ist ein riesiges, kompliziertes Ungeheuer, was man da ausklamüsern muss. Hier die Webseite GOG.com hat, glaube ich, mehrere Jahre gebraucht, bis sie alle Rechte für System Shock zusammen hatte, sodass sie das dann wiederverkaufen konnte. Alles, was so alt ist, dass es eben nicht voll digital vertrieben wurde, glaube ich, ist relativ, also bringt den Firmen nicht mehr so viel, würde ich mal sagen.
Und du hattest es ja vor uns angesprochen, Emulatoren. Ich meine, zur Konservierung, wenn man jetzt sagen will, man will ein Exponat jemandem zum Spielen geben, dann will ich natürlich eigentlich nie das Original-Cartridge und die Original-Konsole dazu hinstellen, sondern ich stelle einen Emulator hin, wenn da irgendwas abstürzt, das nicht so wild, und den kann ich einfach wieder rüber kopieren. Wie geht ihr da vor und wie geht ihr dann mit DRM-Sachen vor?
Wir versuchen tatsächlich, so viel wie geht, auf Original-Hardware und mit Original-Datenträgern laufen zu lassen. Also alles, was geht, wird auch gemacht. Wenn es nicht, also üblicherweise den Zeitrahmen oder den finanziellen Rahmen sprengt. Also die Arcade-Maschinen bei uns sind alle echt. Da sind halt die echten Platinen drin. Und wenn die Platinen einen Schaden haben, dann werden sie repariert. Manchmal aber müssen wir auf Emulation zurückgreifen. Und das ist genau richtig, was du sagtest. Wenn wir externe Sachen ausstellen, also bei irgendjemandem und unsere Wanderausstellung, die wir haben, die heißt 20 Meilensteine, also geht es um Meilensteine der deutschen Spielekultur. Die war letztes Jahr noch im Deutschen Museum in Bonn. Und da ist dann doch sehr viel emuliert, weil da muss man einfach ganz praktisch denken und sagen, man kann die mal nicht eben warten, wenn das irgendwie 700 Kilometer entfernt steht und vor Ort zwar Techniker sind, die aber jetzt auch nicht in der Materie drin sind oder so, dann oder aus ästhetischen Gründen, wenn man halt ein riesen Monster Arcade ein bisschen runterdampfen will auf so eine kleine Ausstellung, dann muss man es auch manchmal emulieren. Aber in unserer Dauerausstellung ist praktisch alles echt.
Ich sehe das aber eher aus dem Werterhaltsgrund. Also wenn ich jetzt irgendwie ins Pergamon-Museum gehe und meine Hand auf den Kopf der Nofretete drauflege, dann fangen die an, mich festzunehmen. Und ihr habt ja sicher auch Exponate, die recht wertvoll sind, weil es bloß noch das letzte oder zwei Stück davon auf der Welt gibt. Und da denke ich doch auch, dass da dann Emulation eher sinnvoll ist, wenn man die Leute sowas spielen lassen will, als die dann direkt an diese eine Vetrex-Konsole oder was auch immer es da gerade so eine komische, wo von Spurs 20 Stück gab, wie auch immer. Also das ist eher das, wo ich jetzt dran dachte, sozusagen wegen der Emulation. Habt ihr sowas auch? Also so diese Goldschätze?
Da hast du natürlich recht. Da muss man aber mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, wir reden hier von Industrieprodukten, die in gewissen Stückzahlen produziert worden sind und die tatsächlich auch die größten Spielefans werden mir wahrscheinlich zustimmen, ist dann doch nicht die Nofretete. Aber das stimmt natürlich, dass man, wir haben ein paar Dinge, die sind extrem selten. Wir haben einen Computerspace von 1971, der steht in echt im lauffähigen Zustand bei uns in der Ausstellung. Der ist aber ausgeschaltet und da darf auch keiner ran. Also so machen wir das dann, dass wir die Originale zwar zeigen, aber eben nicht interaktiv. Wenn wir dann, also jetzt im konkreten Fall den Computerspace mal zeigen würden, den würde ich dann tatsächlich dann emuliert laufen lassen, ja. Und wir jetzt gerade arbeiten wir dran, und das ist eh klar, dass das nur emuliert geht, an Space War von 1961, 62. Das lief auf dem PDP-1 und den haben wir natürlich nicht in der Ausstellung stehen. Das ist dann auch emuliert. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass unsere Arcade-Automaten original sind. Und wenn dann ein Joystick kaputt geht, dann müssen wir halt einen Joystick ersetzen.
Na, das sagt es der von schon Löten und das macht sicher auch Spaß. Du sagst ja gerade so, gerade Space Wars, das war jetzt eigentlich auch das, was in meinem Hinterkopf so war. Sowas will man ja heutzutage emuliert darstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die Quadratmeterzahl für so eine PDB-1 habt und das Hochspannwerk dafür, was man dann dafür braucht. Wie sieht es da bei euch aus? Gibt es da dann Leute, die ihr beauftragt mit der Emulierung oder habt ihr das in-house oder weil gerade so eine PDB-1 mal zu emulieren ist ja jetzt auch nie so relativ einfach. Da muss man auch viel Know-how haben über das Zeugs. Wie sieht's da aus bei euch?
Ja, da hast du recht. Das kann man nicht in-house machen. Also wir haben Leute, die sagen wir mal schon fit sind, aber nicht PDP-1 fit. Da gucken wir einfach, was es gibt. Also da kann ich nur wieder sagen, wir greifen auf die Communities zurück. Und hier in dem konkreten Fall gibt es maßwerk.at aus Österreich. Da läuft die meines Wissens beste PDP-Emulation. Dann haben wir einfach diejenigen kontaktiert und arbeiten jetzt mit dem zusammen. Letztlich benutzen wir seinen Emulator, den er auch von irgendwelchen anderen Leuten geforkt hat oder so. Und ja, also wir greifen natürlich auf externes Know-how zurück dann.
Und mit welchen Kriterien geht ihr ran, welches Spiel erhaltenswürdig ist und welches nie? Oder sagt ihr, ist ein Spiel, egal, kommt in unsere Sammlung?
Also die Sammlung, ja, das ist, also in Theorie sollte alles in die Sammlung. Auch wenn es ganz komisch ist und auch wenn jetzt der Spielspaß auf der Strecke bleibt. Also die 30 größten Kartenspiele für 9,99 € von Data Becker sind natürlich auch etwas, was wir sammeln. Aber dann muss ich natürlich doch wieder die Praxis sehen. Wir haben nicht unbegrenzt viel Platz und wir haben manches schon 10-mal und solche Dinge lehnen wir dann ab. Aber das ist auch eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Üblicherweise versuchen wir alles erstmal aufzunehmen, was im weitesten Sinne Spiel, Game ist. Ja.
Wie definiert ihr Spielgame? Ich meine, ich kann mich immer erinnern, dass ich mich bei Netzwerksessions immer gefreut habe, wenn andere bei mir am Rechner gespielt haben. Und für mich war das Spiel dann das Freebies, die am Leben zu halten oder so Ping of Death und zu spielen, wie ich den anderen abschieße, also den anderen Rechner. Also das ist jetzt ein sehr weit hergeholt, aber das ist ja sicher auch ein fließender Übergang, was ein Spiel ist und so weiter und so fort. Also gibt es da auch eine wissenschaftliche Definition oder wie genau geht ihr daran?
Es gibt direkt mehrere wissenschaftliche Definitionen, die ich jetzt aber alle nicht aus dem Kopf herleiten kann. Für unser Haus kann ich nur sagen, wir wollen das nicht so definieren, dass wir bestimmte Dinge von vornherein ausschließen. Wir müssen manches hart definieren, also ein Flipper-Automat ist kein Videospiel. Das tut mir selbst ein bisschen weh. Aber das hat auch dann den Hintergrund, dass wir dann dafür auch schlicht keinen Platz haben, wenn wir auch noch die Flipper-Geschichte abbilden sollten. Also da machen wir einen harten Schnitt in Richtung zum Beispiel jetzt Flipper. Was jetzt Software angeht oder digitales Medium, sind wir relativ offen. Also wir haben jetzt gerade in unserer Sonderausstellung die digitale Küche, wo sich alles ums Essen in Games dreht. Ein Spiel, was eigentlich gar kein Spiel ist, sondern ein Spielzeug. Also man kann bestimmte Knöpfe drücken und dann poppt eben Popcorn. Also es gibt kein Spielziel, es gibt keine Erzählung in dem Sinne. Man kann nur mit dem Essen, mit dem virtuell dargestellten Essen spielen. Das ist für manche schon kein Spiel mehr.
Habt ihr da in dem Zusammenhang, wenn ihr so eine neue Ausstellung macht mit einem neuen Kurator, auch Leute, die den ihr dann mal sagt, programmieren mal hier ein kleines Spiel für uns, was in dem Bereich funktioniert, weil sowas kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da einfach auch viel Kreativität reinbringen kann.
Ja, eher selten. Wir wollen ja das Medium zeigen, wie es unabhängig von uns ist. Wenn ich jemanden mit Programmierung beauftrage, dann meistens für Infrastruktursachen, aber nicht für das eigentliche Exponat. Also wir suchen dann schon Exponat, also Spiele raus, die es schon gibt, die wir dann präsentieren.
Okay. Und dann noch, es gibt ja so die einzelnen Genre und wie geht ihr die Genre der Spiele an? Also ich denke jetzt gerade so an so ein Spezialgenre. Es gibt ja da in diesen Ü18-Bereichen so diverses Pornozeug, das ist ja sicher eher nicht so einfach darzustellen ist im Museum, aber ich sage, ihr wollt alles an Spielen sammeln, ja. Dann wird er sich auch das sammeln und in irgendeiner Form museal bearbeiten.
Sammeln, ja. Kurze Antwort, unsere Ausstellung ist ab 14. Und dann hat sich das schon erledigt.
Okay. Genau.
Die Antwort lässt die Option offen für eine eventuelle Sonderausstellung außer Haus.
Genau, also für die Dauerausstellung kann ich das direkt ausschließen, was jetzt Erotik-Games oder so angeht, das geht einfach nicht. Niemand bei uns im Haus hätte auch dann Lust, sich um die diversen Dinge, die dann in den Medien stehen würden, sich damit rumzuschlagen. Als Sonderausstellung kann ich mir das schon vorstellen. Also wir hatten mal eine Kooperation mit dem Schwulen Museum, die haben eine Ausstellung bei sich im Haus gehabt, die hieß Rainbow Arcade und da waren zwei Pornospiele dabei. Das wurde natürlich dann in den Kontext gesetzt und war im Schwulen Museum in einem ganz anderen Rahmen und bei uns hätten wir das in der Dauerausstellung natürlich nicht hinstellen können. Aber für solche Projekte geht das schon, ja.
Na, ich kann mich erinnern, ich war hier in Dresden, gibt es dieses Hygienemuseum und die haben auch gerne so mal Ausstellungen in der Form gebracht. Da gab es auch so Cybersex-Ausstellungen und da gibt es schon einige sehr interessante Sachen auch in dem Bereich. Also wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift in dieses Thema Ü18. Wie stellt ihr diese Kategorisierung der Spiele dar? Habt ihr das sozusagen im musealen Kontext? Ich laufe da durch und gehe dann die einzelnen Kategorien ab, vom Shooter über Bausimulation oder was auch immer, oder tut ihr das einfach alles durcheinander würfeln und tut nach anderen Sachen kategorisieren?
Jein, also wir würfeln es nicht durcheinander, aber wir präsentieren das tatsächlich nicht nach Genre, weil das ist meine private Erfahrung und meine berufliche Erfahrung. Dann hat man irgendwas mal definiert und dann sind 10 Jahre vergangen und dann ist es auf einmal alles ganz anders und dann kommen Leute aus Japan und haben völlig andere Genrevorstellungen als Leute aus Kanada, meinetwegen. Also unser Museum ist so aufgebaut, wir haben einen historischen Teil, da kann man sich an so einem Zeitfaden entlanghangeln, fängt in der griechischen Antike an, nur das, weil wir sind ja hier im Bildungsbürgertum, da muss man immer ein bisschen weiter zurückgehen. Und dann haben wir eine Hardwarewand, die halt eben von den 70ern bis jetzt in die Gegenwart reicht. Und dann haben wir das nach Themen sortiert, aber die Themen sind dann eher Grafik, Audio, Eingabe, Kreativität, solche Dinge.
Interessant. Dann hätte ich, hoffe, du hast noch Zeit.
Ja.
Noch eine Frage zur wissenschaftlichen Arbeit. Arbeitet ihr in irgendeiner Form mit irgendwelchen Instituten zusammen, die bei euch forschen? Habt ihr da schon mal Forschungsaufträge bekommen, Schrägstrich, oder irgendwie, irgendjemand hat bei euch eine Doktorarbeit zu einem bestimmten Spielthema oder sowas gemacht? Weil das fände ich auch ganz interessant, da nochmal von dir zu hören zu.
Mhm. Ich muss jetzt erstmal kurz abschweifen. Wir haben ein sehr großes Zeitschriftenarchiv und das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach fast für Forschungsarbeit wichtiger. Ja, wichtiger möchte ich nicht sagen, aber genauso wichtig. Wir hatten mal einen Doktoranden, das ist aber schon Jahre her. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das Thema war. Der hat bei uns im Zeitschriftenarchiv geforscht, ja. Und jetzt gerade haben wir eine Kooperation mit Nico Nolden. Der ist Professor und der ist auch Teil so einer Arbeitsgemeinschaft, die sich um Geschichtsdarstellungen in Games dreht. Und der hat jetzt mit seinen Studierenden die schwierige Aufgabe, die Darstellung des Holocausts in Games. Und da haben wir auch so eine lose Kooperation. Die Studierenden kriegen unsere Seite zu hören und wir kriegen deren Seite zu hören. Das geht schon. Aber ich muss jetzt auch ehrlich gestehen, 2 Jahre Pandemie haben ziemlich viele Dinge ein bisschen zerstört und die Verzahnung von sehr vielen Institutionen und Menschen ist jetzt tatsächlich nicht mehr so gut wie vor der Pandemie.
Ja, das klingt ja ganz interessant. Da bin ich ja mal gespannt, wann das erste Paper auftaucht, wo ihr dann mit erwähnt wird.
Und ob vielleicht sich sogar aus dieser Folge irgendwie ein Kontakt ergibt, dass vielleicht jemand unserer Zuhörer sagt, Mensch, in dem Bereich würde ich gern forschend tätig werden, oder da ist jemand schon irgendwie forschend tätig und sagt, Mensch, so ein Thema hatte ich doch schon mal gesucht. Ich denke auch, die entsprechenden Leute können dann über eure Webseite einfach einen Kontakt herstellen, wenn es da irgendein Kooperationsinteresse gibt.
Gerne. Und ich kann die dann auch gerne weiterleiten, wenn das zum Beispiel jetzt bei uns nicht so gut passt, weil wir da ganz schlicht keine Ahnung von haben oder so. Ich kenne dann schon ein paar Menschen so aus dem akademischen Bereich, die dann für bestimmte Gebiete dann das Fachwissen haben.
Ich hätte vielleicht noch in dem Thema Konservierung, wir hatten jetzt viel über Spiele geredet, also wie man irgendwie die Datenträger bewahrt, irgendwie eine Emulation dann vielleicht macht, wenn irgendwie der Datenträger schon zu fragil geworden ist oder das Spielesystem. Vielleicht nur in dem Kontext Spielekultur, wenn man jetzt so ein Spiel hat, was nicht nur für einen Spieler ist, ja, wie so diese, oder vielleicht für 2 Spieler, die nebeneinander sitzen mit 2 Controllern, so wie diese klassischen Konsolenspiele der 80er, 90er und auch 2000er Jahre. Wenn man jetzt so in den Bereich Online, Multiplayer und sowas geht, wie konserviert man so etwas? Habt ihr da schon Projekte gemacht?
Das ist eine riesige offene Frage, muss ich gestehen. Gut, wir haben mehrere Bereiche. Einmal haben wir das, sagen wir mal, ein Multiplayer-Game wie Counter-Strike oder so. Da kann man natürlich den Code speichern. Und man könnte es dann theoretisch in 30 Jahren nochmal versuchen zu spielen. Aber alles, was über zentrale Server läuft, also ein MMO zum Beispiel wie Ultima Online oder so, selbst wenn ich den Server-Code emuliere und selbst wenn ich den Server aufsetze, wird es nie wieder diese Spielerfahrung sein, weil die 30.000 Leute, die es spielen, weg sind. Und das ist halt eine Aufgabe, da kann ich nur ganz ehrlich sagen, da wissen wir noch nicht, wie wir das machen sollen. Wir hatten jetzt schon mehrere Jahre geplant, was zu E-Sports zu machen, was ja auch ständig ein Online-Multiplayer meistens ist. Das ist aber wirklich sehr schwer in einem Museumskontext erstens so hinzustellen, dass es dem Thema gerecht wird und dann auch Leute erreicht, die noch nie davon gehört haben. Das ist noch eine große Herausforderung, die noch offen ist.
Und als ich noch jung war, da gab es sowas, das nennt man LAN-Partys. Also das sind ja auch so spielekulturelle Sachen, die sicher in irgendeiner Form erwähnenswert sind und vielleicht auch für euch interessant sind. Wie stellt ihr dann sowas dar? Also ich meine, das ist wirklich bloß ein Zeitabschnitt, der relativ kurz ist für 3, 4, 5 Jahre, wo halt das Internet noch nie so
Na, schon ein bisschen länger.
Also so offen war wie heute, wo jeder einen Internetanschluss hat. Damals hat man halt wirklich noch seine Rechner zusammengetragen, 20, 30 Leute. Ich erinnere mich da wirklich, das ist kulturell total interessant gewesen. Also an meine eigene Erfahrung war halt so, es gab immer ein, zwei Nerds, einer von denen war meistens ich, die ein Sofa zur Verfügung gestellt haben, weil sie zum Beispiel in so einer Firma gearbeitet haben und da hat man sich mal für ein Wochenende ein Sofa ausgebucht und dann kann ich mich erinnern, nach dem Wochenende gab es dann in dem Schulclub diese riesengroße Haufen an Pizzaschachteln und an Chipstüten und ringsherum standen Bierflaschen und schon alleine das zu irgendwie konservieren, diese Gefühle und sowas, ist natürlich nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, oder?
Nee, also da würde ich ganz klassisch auf ein Interviewformat gehen. Also ein nicht interaktives Video erstellen und mit den Leuten aus der Zeit reden. Da muss man manchmal auch ehrlich zugeben, man kann dieses Gefühl, was damals da war, mit Hardware nicht mehr gut erreichen. Man kann aber die Leute fragen, die dabei waren. Das haben wir gemacht. Also wir haben Videos in der Ausstellung zu, der klassischen C64-Generation, um mal zu zeigen, wie das damals war. Und wir stellen das dann gegenüber mit Schülerinnen und Schülern, die gerade jetzt spielen, also im Alter von 13 oder so, und die erzählen von ihrem Spielealltag. Ich glaube, das ist dann besser für ein Museum geeignet, solche Dinge zu vermitteln, also Interviews mit den Leuten, die da waren.
Um jetzt vielleicht ein bisschen eine Synthese aus diesen zwei letzten Punkten zu machen, inwiefern spielen sowas wie Let's Plays oder Livestreams eine Rolle als Dokumentationsobjekt für Spielekultur?
Für mich schon. Ich benutze auch, im beruflichen Kontext, ich benutze auch manchmal wirklich Let's Plays, um mir Spiele anzugucken, um dann zu entscheiden, passen die in eine bestimmte Sonderausstellung oder passen sie nicht in eine besondere Sonderausstellung. Aber Let's Plays ausstellen, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht.
Es wäre vielleicht für eine Ausstellung schwierig umzusetzen. Gut, man hat natürlich solche Sachen, wo man dann halt, wie es man auch in anderen Museen manchmal sieht, dass dann so Zeitzeugen-Interviews dann so ausgestellt werden, wo man dann reinhören kann mit so einem Hörer, der dann da an dem Exponat ist oder sowas. Sowas könnte ich mir jetzt grundsätzlich mal kurzfristig vorstellen. Aber ich hätte das jetzt auch hauptsächlich so in dem Kontext gesehen von, wenn man zum Beispiel eine Dokumentation machen wollen würde oder sowas.
Also wir haben es schon im Rahmen der Gamefeste, die es in Berlin gab, haben wir das schon live gemacht, aber da haben wir es Spielung genannt, sowie Lesung. Ist quasi eine Art von Let's Play live vor Publikum gewesen. So kann man es natürlich auch machen.
Da findet man dann vor allen Dingen auch wieder zurück zu dieser LAN-Party in irgendeiner Form, weil das war ja auch so live eine kleine Menge von Leuten. Also klar, es gab auch LAN-Partys mit 2000 Leuten, aber ich kann mich immer bloß an die, wo 20, 30 Leute dabei waren, erinnern. Ich denke, dass man da wieder sozusagen einen Bogenschluss findet, wenn man dann live einfach vor 20, 30, 50, 100 Leuten so ein Spiel spielt, kommt man dann auch wahrscheinlich dieses Feeling zum Schluss wieder. Nur nochmal baut man auch eine neue Kultur auf. Das klingt ganz interessant eigentlich.
Also meine Assoziation wäre jetzt weniger die LAN-Party in dem Moment gewesen, sondern eher so diese Erlebnisse, als ich noch ein ganz kleiner Knopf mit Hut war und dann meinem älteren Bruder zugeguckt habe beim Computerspielen, ne? Wo es so die Zeit, als der die Familie nur einen PC hatte und dann hatte er halt gespielt und ich saß dann halt daneben und habe das dann quasi als Live-Zuschauer ja quasi eine Spielung verfolgt, auch wenn es natürlich noch nicht unter diesem Namen gebrandet war. Heute würde man das dann vielleicht als Livestream machen und ich würde dann vom nächsten Raum aus zugucken und noch das Internet belasten dabei.
Ja. Aber man muss auch sagen, wir haben auch immer wieder Publikum, die sich relativ wenig mit Computertechnik und auch wenig mit Games auskennen. Und für die ist das nochmal was völlig Neues, etwas, was vielleicht Leute wie wir gar nicht so richtig gut nachvollziehen können. Die sehen halt zum allerersten Mal jemanden, der Computerspiel spielt. Also allein das ist schon faszinierend, unabhängig davon, wer es ist und was der Inhalt ist.
Gut, ich würde mal sagen, Mohl hatte, bevor wir angefangen haben, gesagt, lass uns mal heute nicht so lang machen wie letztes Mal. Lass uns mal heute vielleicht nur anderthalb Stunden machen. Das wird auf jeden Fall nicht klappen, denn ich sehe noch, unsere Newsliste ist schon gut gefüllt. Aber ich denke, unsere Runde hier werden wir jetzt erstmal beschließen. Vielen Dank, Matthias. Ich habe noch eine letzte Frage für dich.
Ja.
Ein bisschen obligatorisch. Kommst du denn selber noch zum Spielen? Und wenn ja, was spielst du denn gerade?
Wow, ja. Jetzt die diplomatische Antwort ist natürlich, ich darf hier keinen Hersteller nennen und niemanden aus dem Team auf die Füße treten.
Wir haben schon genug Marken heute genannt. Das, denke ich mal, ist einfach gerecht im Sinne von, wir nennen alle kreuz und quer.
Indie Games aus Berlin. Damit liegt man immer richtig mit Indie Games aus Berlin. Also ich habe tatsächlich manchmal noch Zeit zum Spielen. Manchmal habe ich keine Lust. Und ich muss auch sagen, während der Arbeit spiele ich eigentlich praktisch gar nicht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass...
Du funktionierst vielleicht nur wegen der Arbeit.
Leider manchmal ja. Ja, es ist manchmal so. Gerade spiele ich Curious Expedition 2 aus Berlin, ja, von Maschinenmensch, Johannes Christmann, ein toller Entwickler. Das ist ganz toll. Und dann so nebenbei immer mal ein bisschen Stardew Valley. Da muss man ja immer gucken, was da gerade so geht. Und gerade habe ich gerade beendet Observation. Auch ein Indie-Titel an Bord einer Raumstation und da ist man quasi die KI der Raumstation.
Oh ja, das ist auch was für mich. Ich bin ja so ein bekennender Kerbal Space Program-Fan und überhaupt Simulation und sowas und Space-Simulation. Das klingt interessant.
Ja, also Indie-Titel, denke ich, fährt immer ganz gut mit. Das ist auch so, denke ich, ein bisschen eine Parallele, wie sich das entwickelt hat zwischen der Spieleindustrie und der Filmindustrie so ein bisschen. Am Anfang waren halt die Filmindustrie, waren halt so einzelne Leute, die halt mit so der Kameratechnik rumgespielt haben, was dann so die Analogie vielleicht ist so zu diesen allerersten Spielen der 70er Jahre, wo dann mal Leute gesagt haben, kann man überhaupt mit diesen Computern irgendwas Spieleähnliches machen? Und dann gab es dann diese sukzessive Professionalisierung, ja, bei den Filmen dann halt hin zu den großen Studios, bei den Spielen ja dann auch zu den, was man ja heute AAA-Studios nennt, also die großen Namen, die dann jedes Jahr irgendwie ihren Shooter oder ihre FIFA oder was rausbringen. Und halt dann parallel wieder dadurch, dass dann die Werkzeuge so breit verfügbar wurden in einer relativ zugänglichen Art und Weise, so wie Game Engines, dann halt dieses Entstehen dieser Indie-Szene ja auch so in den frühen 2000er Jahren so richtig dann auch mit dem Aufkommen von so einer Store-Plattform wie Steam, wo man einfach als Kleinentwickler auch reingehen kann. Analog dazu, wie ja auch in dem im Film wieder diese Indie-Szene dann dadurch befeuert wurde, dass dann die Mittel der Produktion irgendwie gut verfügbar wurden, wie so einfaches Tonequipment, einfach tragbare Kameras und solche Sachen. Und von daher denke ich, die Indie-Szene kann man durchaus beobachten. Ich habe jetzt zurzeit ein Indie-Spiel aus Australien in der Mache, nämlich Hollow Knight.
Ah ja, schön.
Bin da auch sehr begeistert von. Aber gut. Das werden wir alles verlinken. Ich hoffe auch mal, wenn wir jetzt, ich werde nochmal durchgehen, wenn ich es dann nachher schneide und alle möglichen Fachbegriffe und sowas, die wir hier teilweise so ein bisschen ohne weitere Klärung in den Raum geworfen haben, werde ich die noch in die Shownotes packen für die Leute, die vielleicht nicht so tief in dem Thema Games drin stecken. Dann werden wir jetzt erstmal eine Musikpause machen. Wir verabschieden uns von Matthias. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank euch.
Und dein Museum ist zurzeit geöffnet unter Pandemiebedingungen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne?
Ganz genau. Es ist eine 2G-Regelung, 10 bis 20 Uhr jeden Tag. Und Abstand halten. Aber ansonsten...
Habt ihr eine Begrenzung, wie viele Leute ihr reinlassen dürft?
Ja, man kann einfach online Zeitfenster-Tickets buchen und wenn keine Tickets mehr da sind, dann ist die Begrenzung erreicht.
Okay.
Alles klar. Dann sehen wir uns vielleicht mit Abstand im Computerspielemuseum in Berlin. Wir machen jetzt, wie gesagt, eine kurze Musikpause und machen dann mit unserem News-Rundumschlag weiter. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Wir haben jetzt nicht nur unseren Gast verabschiedet, sondern auch einen kleinen Sprung in der Zeit gemacht, damit Mohl seine etwas angeschlagene Stimme auskurieren kann. Und außerdem haben wir jetzt hier unsere Leitung aufgebaut zu Simon. Und ich fange an bei Simon mit der Frage an Radio Jerewan. Kann ich mit Exchange Mails verschicken?
Im Prinzip ja, aber also es gab da wohl ein J2022.
Ein Jahr 2022-Bug, ganz genau. Du kannst eventuell auf deiner Reise mal prüfen, ob auch das in Jerewan Probleme verursacht hat. Ich weiß auf jeden Fall von Mohl schon, der war sehr froh darüber, dass er Exchange gerade zum Jahreswechsel abgeschafft hatte bei seinen Kunden.
Genau, also ich hab echt in die Luft gesprungen, dass ich nicht wieder zwischen Weihnachten und Neujahr oder es wäre dann der nächste Jahr im Januar schlecht geschlafen hätte, weil das klingt schon wieder, was man in diesem Bug liest, auch total peinlich, weil die Exchange-Server haben es nicht geschafft, den Jahreswechsel zu überstehen.
Ich dachte, im Jahr 2000 ist das Internet untergegangen.
Ja, bei Exchange, die brauchen wir ein bisschen länger, das ist vielleicht noch ein Backlag oder sowas.
Ich meine, wir machen hier monatliche Berichterstattung darüber, wie das Internet untergeht, von daher. Also was hier wohl passiert ist, ist, es geht um die Updates für Malware-Filtering, die das Exchange halt automatisch so anbietet. Also als Server, wenn dort E-Mails ankommen, wird dort automatisch nach Malware gefiltert. Dafür muss sich das Exchange ab und zu so eine Liste mit bekannten Malwares herunterladen, um das halt zu vergleichen. Diese Liste hat natürlich dann ein Datum, damit immer die neueste Liste genommen wird. Und das Datum wurde dargestellt als eine Zahl. Das ist ja auch noch nicht ungewöhnlich. Also dass man halt sowas sagt wie Jahreszahl, Monatszahl, Tageszahl, Stundenzahl, Minutenzahl, Sekundenzahl und sowas und klebt das einfach alles irgendwie zusammen. Das wurde dann allerdings als ein unsigned Integer interpretiert mit 32-Bit Größe, also als eine 32-Bit vorzeichenlose Ganzzahl, also positive Zahl. Und das Problem ist leider, in 32-Bit passen halt 2,1 Milliarden rein. Also quasi, wenn vorne 21 für das Jahr 2021 steht, dann ging das noch. Im Jahr 2022 ging das dann leider nicht mehr. Weil völlig überraschenderweise die Welt nicht vor 2022 untergegangen ist, was man offenbar bei dem Implementieren dieses Malware-Features noch nicht vorgesehen hatte.
Ich finde das ja interessant, dass das nur bei Microsoft Exchange aufgetaucht ist. Mich würde ja echt interessieren, wo das noch auftaucht.
Vielleicht sind alle anderen schon auf 64-Bit-Zahlen gegangen.
Oder eigentlich wurde Malware im Jahr 2022 abgeschafft, deswegen muss man darauf nicht mehr filtern.
Das könnte natürlich auch sein. Das wäre ein schönes Neujahrsgeschenk gewesen oder Weihnachtsgeschenk.
Wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, wäre schon das Problem, glaube ich, nie reingelaufen, weil meine Kunden hatten immer einen externen Malware-Scanner. Wir haben nie den von Microsoft genommen. Und wenn dort alles gut geht, hätte das, glaube ich, kein Problem geben sollen. Aha, okay. Hätte ich also doch ruhig schlafen können.
Naja gut, dann ist die nächste Frage, auch wenn das Malware-Filtering nicht implementiert ist, es wird vielleicht trotzdem die Liste runtergeladen und trotzdem gelesen, weil die Leute bei Microsoft diesen Codepfad nicht getestet haben.
Oh Gott, ja. Also Microsoft Soft Exchange ist zwar ein schöner Mail-Server, aber wie alles im Internet auch kaputt. Deswegen passt auf, was ihr für Software installiert und spielt immer schön eure Updates ein.
Genau, bei dem Hinweis passt auf, welche Software verwendet, passt auch die nächste Meldung. Wir hatten ja letztes Mal im Dezember ausführlich über die Log4j-Lücke gesprochen. Also an der Stelle, wer das noch nicht mitbekommen hatte, wer noch keine schlaflosen Nächte im IT-Job hatte, kann sich dazu nochmal unsere Dezember-Folge anhören. Und diese Lücke wurde wohl, wenn ich das hier so richtig sehe, von Alibaba gefunden. Also von einem der größeren chinesischen IT-Tech-Konzerne. Und dort gab es jetzt eine Strafe, weil das nicht an die chinesischen Behörden gemeldet wurde. Ist das richtig?
Naja, es ist so nicht richtig. Es wurde schon an die chinesischen Behörden gemeldet. Was das Problem ist, die chinesischen Behörden wollten vor allen anderen informiert werden, weil, keine Ahnung, Geheimdienste oder irgend sowas, ich weiß es nie. Vielleicht haben die ja den Bug schon benutzt und denen sind jetzt einige Quellen zusammengefallen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das Problem, dass die eine Strafe bekommen haben, weil sie erst sozusagen den Entwickler informiert haben und dann die chinesische Regierung. Ich hatte das hier mit aufgenommen, weil ich das doch politisch relativ relevant finde, dass das dann auch im Nachhinein noch eine Strafe darauf gibt, weil unsere Geheimdienste oder also aus welchen anderen Gründen wird ein Staat jemanden dann denn bei sowas bestrafen?
Na, also können wir im Zweifelsfall froh sein, dass Alibaba sich nicht dran gehalten hat, weil ansonsten wäre die Lücke vielleicht auch gar nicht gemeldet worden, sondern der chinesische Geheimdienst hätte gesagt, ja, wissen wir, ist aber schön, dass ihr das jetzt auch wisst, dann schweigt mal schön.
Oder die hätten gesagt, oh, das wissen wir noch nicht, schön, das ist ja interessant, ihr dürft das nicht weiter sagen.
Oder so rum.
wenn man selber eine Sicherheitslücke mal finden sollte, gibt es im Übrigen auch die Möglichkeit beim CCC, also bei unserem Bundesverband, dem CCC e.V., jetzt nicht unserem lokalen ERFA, eine Möglichkeit, Disclosures zu melden, sodass dann eben nicht das passiert, was ja auch hier in Deutschland manchmal passiert, dass dann die entsprechenden Firmen, die Sicherheitslücken haben, wenn sie dann darauf hingewiesen werden, als nächstes den Sicherheitsforscher und so weiter verklagen wegen Hacking oder sowieso ganz gefährlich und 202c und hast du nicht gesehen. Dafür gibt es bei uns eine entsprechende Mailingliste, wo man sich melden kann, wenn man wirkliche Sicherheitslücken zu melden hat.
Also für den Fall, dass ihr bei uns aufschlagt, würden wir euch gegebenenfalls weitervermitteln.
Auch das, ja.
Genau, und das bringt uns natürlich auch zu dem nächsten Problem daran, weil hier geht es so ein bisschen um politische Sachen und wir sind bei Open Source auch an so einem politischen Punkt angelangt, wo Open Source Software finanziert werden muss. Und es gibt da so diverse Entwickler, die manchmal vielleicht auch ein bisschen Ego haben oder so ein bisschen aus unerfindlichen Gründen dann einfach ihre eigenen Pakete sabotieren.
Ich als Entwickler, der auch selber Open-Source-Pakete hat, finde diese Gründe gar nicht unerheblich. Ich meine, ich sehe so ein bisschen die Sache von beiden Richtungen und nur damit der Kontext klar ist, es geht hier um unsere nächste Meldung, die ich jetzt gleich noch erläutern werde. Ich bin ja einerseits selber ein Open-Source-Entwickler und auch jemand, der halt sehr früh schon da drinne war, auch festgestellt hat, dass Open-Source auch durchaus eine Selbstermächtigung sein kann, gerade für die Leute, die vielleicht aus armen Verhältnissen kommen und halt nicht die Möglichkeiten haben, sich in irgendwelche hohen Kreise Beziehungen zu verschaffen oder sowas, gibt es halt da die Möglichkeit, sich quasi auf der technischen Ebene zu beweisen. Auf der anderen Seite wird dann halt diese Arbeit auch ausgenutzt und das sehe ich auch als Entwickler, der auf Arbeit jetzt sitzt. Ich nutze halt auch Open-Source-Projekte den ganzen Tag, wenn ich halt irgendwie eine Bibliothek brauche, die irgendwas Bestimmtes macht, eine bestimmte Funktion implementiert, ein bestimmtes Datenformat liest, dann bin ich natürlich auch mal sehr dankbar dafür, wenn es dort schon eine fertige Open-Source-Library gibt, die ich einfach verwenden kann. Dementsprechend ist ja die Frage dann, wie können die Entwickler dieser Open-Source-Bibliotheken davon profitieren, in irgendeiner Form davon, dass Firmen dann im Zweifelsfall Millionen, Milliarden Gewinne damit machen. Also zum Beispiel so ein klassisches Beispiel ist FFmpeg für Videokodierung und Dekodierung, was ein Open-Source-Projekt auch ist, aber ja im Prinzip überall verwendet wird, also von YouTube bis Netflix bis und so weiter.
Naja, stopp, da kannst du aber nochmal ein bisschen Low-Level anfangen. Also so jede Firma, die ich kenne, hat Chrome und Firefox installiert, was Open-Source-Software ist. Dort ist zwar die Finanzierung geklärt, aber es sind natürlich auch Open-Source-Projekte, mit denen wahnsinnig viel Geld verdient wird, weil auch wenn die Sekretärin bloß mal bei Google die Theaterkarten für den Chef bestellt, dann ist das natürlich trotzdem effektiv gesehen eine Nutzung dieser Software und damit Geld, also sozusagen, ich empfehle dann auch meinen Kunden immer, denen mal Geld ins Klingelsäckchen zu werfen. Deswegen hier mein Aufruf an alle lieben HörerInnen, bitte werft dort einfach auch mal was ein. Ich meine, es müssen keine 150 Euro sein, die ihr da reinwerfen könnt, weil ihr es euch gerade nicht leisten könnt, weil ihr irgendwie nur Student seid. Da reichen auch mal 2-3 Euro. Ich glaube, dass tut den Entwicklern auch so ein bisschen die Rückmeldung geben, dass das wichtig ist, was die machen.
Wollt ihr mir und den Hörern denn noch erklären, was denn jetzt genau passiert ist?
Ja, wir gehen schon wieder so grundsätzlich rein und sagen hier noch gar nicht, was eigentlich das Thema ist. Nämlich ein Open-Source-Entwickler hatte es im Wesentlichen satt gehabt, dass er hier quasi gratis arbeitet für die großen Konzerne wie Amazon und so weiter, die seine Libraries verwenden, seine Bibliotheken, die dann ihm noch die Fehlerberichte vorwerfen und dann noch die Haltung haben, das ist jetzt aber auch hier zu fixen. Was soll denn das? Du willst doch hier auch ein qualitatives Produkt abwerfen und so weiter. Und haben ihn damit dann relativ alleine gelassen, sodass er dann die ultimative Waffe gezogen hat, hat ein Update veröffentlicht, was dann einfach die entsprechenden Computer, die das verwenden, einfrieren lässt.
Ja, ja, also die CPU ist so ein bisschen gecycelt. Und wenn man ihn dann daraufhin angesprochen hat, hat er auch gesagt, oh ja, ich arbeite dran. So, also es ist auch relativ obskur gewesen. Also ich meine, klar, man hätte dann auch mit offenen Karten spielen können und sagen können, passt mir nie, genau. Er war da auch ein bisschen kommunikativ, ist es ein bisschen falsch gelaufen.
Also wenn, dann hätte er ja wenigstens so einen Krypto-Miner draufschieben können, dann wäre wenigstens Geld angekommen.
Naja, es ging um NPM-Pakete, wer weiß, wie viele Krypto-Miner es da schon gibt.
Ach so, du meinst, der Markt ist schon gesättigt.
Wahrscheinlich, genau.
Ja, also wenn man irgendwie in der Firma ist und hat irgendwie die Möglichkeit, ein Budget zu erlangen, um die entsprechenden Open-Source-Entwickler, auf deren Arbeit man aufbaut, finanziell zu unterstützen, dann sollte das bitte etwas sein, worüber man mal nachdenkt. Zum Beispiel, wenn man sagt, man hat in irgendeiner Library vielleicht auch mal was Kleinerem eine Lücke gefunden, dass man auch mal sagt, die eigenen Leute setzen sich mal ran und implementieren das. Oder wenn das halt was ist, wo die eigenen Entwickler nicht so firm drin sind, vielleicht halt wirklich so eine tiefergehende Sache, wo das eigene Team sich nicht so wohlfühlt damit, mit dem Thema, dass man dann auch die entsprechenden Entwickler rantritt und sagt, möchtest du mal hier bei uns eine Auftragsstelle bekommen und dann vielleicht mal mal 10 Arbeitstage oder sowas bezahlt bekommen, um diese Lücke für uns zu schließen oder solche Sachen. Ist leider immer ein bisschen schwierig. Ich weiß das so auch aus dem großen Unternehmen halt, weil das große Unternehmen hat halt immer so eine Einkaufsabteilung für solche Sachen und die fangen im Prinzip nicht unter 100.000 Euro im Jahr an zu reden oder so nach dem Motto. Ne? Also es gibt dann halt so diese großen Firmen, die halt Enterprise-Versionen von Software verkaufen. Da ist das dann aber alles kein Problem. Aber wenn man mal irgendwie sagt, ich möchte jetzt eigentlich irgendwie dem Entwickler dieser kleinen Library mal 100 Euro im Monat in den Hut werfen oder so, ne? Oder was Kleineres, da geht dann immer kein Weg rein, weil die dafür einfach keinen Prozess haben.
Naja, das ist wieder das Schöne. Meine Kunden sind halt alles wirklich kleinere Unternehmen und da ist zumindest das Budget, da gibt's keine Diskussion halt. Und es ist halt auch wirklich so, dass auf jeden Rechner irgendeine Software mit Open Source drauf ist. Also 7-Zip zum Beispiel, so eine sehr beliebte Open Source Programm. LibreOffice ist sehr beliebt. Gibt halt wirklich so viele Open-Source-Software, die man benutzt. Und selbst wenn, dann ist es auch bloß die Webseite Wikipedia zum Beispiel, die darauf basiert. Das sind alles Sachen, die man im Prinzip kostenlos nutzen kann und trotzdem haben die Entwickler Kinder, die Windeln brauchen, die bezahlt werden müssen. Deswegen bitte gebt denen auch mal was, dass die Tochter dann auch mal nicht mehr das Zeitungspapier benutzen muss.
Das ist jetzt ein sehr grafisches Bild gewesen, aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Das wirft natürlich die Frage auf, wie wir jetzt zur nächsten Meldung rüberkommen. Ich habe hier mal geschrieben, hier hat der Entwickler seine eigenen Pakete abgefangen. Und wir haben eine andere Meldung, die auch mit Abfangen zu tun hat, nämlich Scammer in Texas kleben Fake-QR-Codes auf Parkuhren, um die Parkgebühren abzuzocken.
Genau. Ich fand das sehr interessant, dass wir jetzt endlich in dem Bereich sind, was wir schon immer vorausgesagt haben, Malware in QR-Codes. Also das fand ich in der Form schon mal sehr interessant, weil das glauben mir ja auch immer viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, wenn ich immer so als Warner davor stehe und sage, das ist alles nicht ganz so einfach vor denen, dann sagen die immer, du bist ja bloß paranoid. Aber ich fand das hier äußerst interessant, dass das Abrechnungssystem dieses Parkautomatens einfach als Webseite nachgebaut haben. Und dort sollte man dann seine Kreditkartendaten eingeben und man hätte natürlich kein Parkticket bekommen, sondern weniger Geld auf dem Konto gehabt.
Das ist ja auch so eine Parallele, die mit diesem ID-Wallet-Thema zu tun hat. Das habe ich weiter unten in einer anderen News verlinkt, als zweiten Bezug später. Also ID Wallet war geplant, ist dann relativ schnell gegen die Wand gefahren, als es dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und dann das ganze Kartenhaus in sich zusammengefallen ist, diese ganzen Potemkinschen Dörfer, als das aufgedeckt wurden. Aber da war ja quasi auch die Idee, wenn ich jetzt halt meinen Führerschein irgendwie elektronisch auf dem Telefon zum Beispiel hinterlegt habe oder meinen Personalausweis und irgendeine Stelle, mit der ich interagieren will, braucht dann zum Beispiel Informationen daraus, zum Beispiel irgendwie eine Altersverifikation, irgendwie bevor ich in eine Veranstaltung reingelassen werde, muss ich jetzt irgendwie wissen, das ist eine Person, die ist über 18, dann sollte da so ein QR-Code an der Wand sein, den ich dann halt scannen kann, dann kann ich dann halt meine Daten aus dem Personalausweis da hinschicken, die dann entsprechend beglaubigt sind und so weiter, dass die halt echt sind. Und dann könnte der entsprechende Anbieter der Veranstaltungshalle dann halt sehen, dass das halt eine Person ist, die tatsächlich über 18 ist zum Beispiel. Oder wenn jetzt ich irgendwie Alkohol oder was kaufen will und so. Und da ist natürlich der völlig offensichtliche Angriff auch gewesen. Da klebt man einfach einen Fake-QR-Code drauf und sammelt halt alle möglichen Personalausweisdaten ein, die man dann wieder irgendwo anders weiterverwenden kann.
Beziehungsweise so Hotel-Check-In fand ich auch immer sehr gut, weil da gibt es ja wirklich so meistens tatsächlich den kompletten Satz im Zweifelsfall an. Also Geburtsdatum da vielleicht nicht, aber dafür halt irgendwie Adresse und so.
Also ich frage mich ja, ob sich das jetzt endlich durchsetzen wird, dass wir jetzt QR-Code-Bombing bekommen. Wie gesagt, ich glaube, Frank und Fefe hatten das schon vor Jahren vorausgesagt. Ob das jetzt mit Verzögerung kommen wird, dass die ganzen QR-Codes überklebt werden und dann die Leute sich irgendwelche Viren einfangen?
Ich bin auch besonders schockiert davon, also in manchen Barcode-Apps, also zum Beispiel diese Barcode-Scanner-App, diese bekannte Open-Source-App für Android, da ist es ja auch so, man kann den scannen und dann sieht man einmal vorher den URL und kann dann halt irgendwie sehen, wenn da irgendwie steht dubiosewebseite.ru oder sowas, ne, dann kann man vielleicht noch abbrechen, bevor man darauf klickt oder so. Oder naja, erfordert natürlich trotzdem das technische Wissen darüber, welche Domain jetzt die richtige wäre, aber es ist zumindest etwas. ich bin jetzt zurzeit unter iOS unterwegs und da ist es halt so, da ist das Barcode-Scan ins Betriebssystem eingebaut, aber du hast absolut keine Chance, etwas damit zu machen, bevor die Webseite aufgerufen wird. Also wenn dann halt im Zweifelsfall ein Malware-Payload in der Webseite selber drin ist, in dem QR-Code, dann bist du halt einfach komplett, ja, chancenlos.
Genau, also ich will da ja zum Beispiel, man denkt alle mal drüber nach, es gibt da diese Krankheit, die nicht genannt werden darf und da tun wir jeden Tag alle irgendwelche QR-Codes irgendwo hinhalten und irgendjemand scannt die ein und diese entsprechenden Apps haben dasselbe Problem. Die tun halt im Prinzip Binärcode in Anführungsstrichen, also ist kein Binärcode, aber den sofort ausführen und durch ihren Code jagen. Und wenn dann in dieser App irgendein Fehler drin ist, den irgendjemand gefunden hat und er wurde von der Regierung, hat er eine Strafe bekommen, dass er die nie melden darf. Ja, also da kann man sicher schon einiges Fortpotenzial sehen.
Aber an der Stelle sehe ich jetzt nicht so viel, weil da ist ja relativ genau spezifiziert, wie der QR-Code sein muss und auf der anderen Seite, was die Check-App wirklich prüft.
Also die CWA kann ja nicht beliebige Webseiten öffnen. Also die würde dann dement, wo sie eine beliebige Webseite sieht, halt einfach sagen, was soll das, kenne ich nicht, verstehe ich nicht, geh weg. Also ja, es stimmt, dann ist noch die Möglichkeit, dass es eine Lücke gibt in der Funktion, die diesen QR-Code überhaupt erstmal zerlegt und daraus die tatsächliche URL abliest oder was auch immer in dem QR-Code drin ist. Aber der Angriff auf die durch eine nachgebaute Webseite, der sollte da zumindest nicht möglich sein. Also wenn, dann wäre das eher ein Argument halt wirklich für solche speziellen funktionsgebundenen Apps.
Genau, es ist natürlich ein sehr weit hergeholter Angriff, aber mit einer nachgebauten Webseite, das ist jetzt hier das Einfachste. Ich glaube, wir werden dort auch wieder ein Gegensteuern sehen. Wir werden dann auch den großen Apfelkonzern sehen, der dann vorher noch mal dir die URL anzeigen wird, weil die dann auch alle auf einmal aufhorchen, wenn sowas jetzt öfters vorkommt. Ich meine, hier geht es noch nie um das im großen Stil, aber sobald das dann die kleinen Kriminellen entdecken für sich und dann alle Parkautomaten ablaufen oder alle, was weiß ich, Automaten oder wie gesagt, in China ist an jedem Laden im Prinzip so ein QR-Code, mit dem ich bezahle, der da dran klebt und ich gehe da einfach vorbei, rechte Hand, bumm, drauf, das kriegt man auch in der Überwachungskammer nie genau mit, wenn da genug Leute noch vor mir stehen und dann klebe ich einfach den QR-Code, also das sind so Sachen, die ich problematisch finde.
Wenn das so universelle QR-Codes sind, wie ist es dann da? Da musste ja dann doch noch irgendwie angezeigt werden, was du, wie viel du gerade bezahlst oder wie funktioniert das?
Naja, du gibst im Prinzip ein dein Geld und dann fotografierst du den QR-Code und dann wird das Geld, was du dann fotografiert hast, direkt an die Adresse.
Ach so, also du gibst ein, was du zahlen wirst. Okay.
Genau.
Wir waren hier gerade in einem Restaurant und da gab es auch die Option, dass dann ein QR-Code auf dem Kassenzettel war.
Da musst du jetzt natürlich unsere ZuhörerInnen erstmal aufklären.
Die den Anfangswitz nicht ernst genommen haben. Ja, okay, dann stelle ich mich hier offiziell nochmal vor. Hier meldet sich das Penta-Radio aus Auslandsstudio Ost. In dem Fall nicht aus Russland in der Nähe von Moskau, sondern tatsächlich aus Jerewan, der Hauptstadt von Armenien.
Wir sind offiziell das Chaosnader-Radio mit dem größten Korrespondentennetz.
Ja, genau. Und das hier ja schon 3 Stunden später ist wie bei euch, war ich gerade schon Abendbrot essen und was trinken. Und wie gesagt, da wurde uns dann am Ende eine Rechnung präsentiert und da war unten auf dem Kassenzettel auch so ein QR-Code und da konnte man dann auch sozusagen, wenn man nicht auf das Personal zum Abkassieren warten wollte oder einfach bequem sein wollte, dann konnte man auch den QR-Code scannen und darüber bezahlen. Genau, aber in dem Fall war das natürlich in dem Sinne ein individueller Code sozusagen für die Rechnung. Aber dort könnte man natürlich auch die Zielkontonummer sozusagen austauschen, wo das denn dann hingeht.
Naja gut, aber der Angriff wäre da ein bisschen unwahrscheinlicher, weil das ja auch, du kriegst halt den Beleg schon von dem Kassenpersonal. Also ja, das Kassenpersonal könnte halt gefälschte QR-Codes erzeugen. Dann hätten die sich wahrscheinlich relativ schnell gegenüber ihren Chefs zu verantworten, warum die Rechnungen nicht bezahlt wurden.
Warum immer in ihrer Schicht immer die Bezahlquote ja, genau, so schlecht ist. Ja, das ist richtig. Also was mir jetzt noch einfällt, was hier vielleicht Public gänge, es gibt hier tatsächlich auch in dem Sinne keine Parkautomaten, aber Parkflächen, an denen steht, dass man seine Parkgebühr bezahlen könne, indem man eine SMS an eine bestimmte Kurznummer schickt. Und möglicherweise könnte man dort natürlich eine andere Kurznummer etablieren.
Naja, wir wollen ja niemanden auf dumme Gedanken bringen.
Genau, apropos dumme Gedanken. wir haben heute super Überleitung. Apropos dumme Gedanken. Wir haben hier ein Rootkit für HP-ILO. Also HP ist ein Serverhersteller, beziehungsweise Computerhersteller. Vielleicht hat auch jemand ein HP-Notebook gerade irgendwie zu Hause oder Tablets, glaube ich, machen die nicht, ne? Aber Notebooks auf jeden Fall. Dafür habe ich erst gestern wieder eine Werbung gesehen. Server machen die halt auch. Also die man sich halt im Rechenzentrum in die entsprechenden Rackplätze schiebt. Und das Problem mit solchen Servern natürlich ist, da kommt man im Zweifelsfall schlecht dran. Also gerade wenn man so verteilt ist, irgendwie in verschiedenen Rechenzentren ist, wäre es halt blöd, wenn irgendwie der Kollege, der hier in Dresden sitzt, dann jedes Mal, wenn in Berlin irgendwo was kaputt geht, sich ins Auto setzen muss und irgendwie da irgendwie auf Neustarten drücken muss. Deswegen gibt's für sowas Remote-Management-Lösungen. Das bieten die entsprechenden Serverhersteller an und für HP nennt sich das Produkt Integrated Lights Out. Also Lights Out in dem Sinne von, weil wenn du das installiert hast, kann im Datacenter einfach das Licht aus sein. Da muss gar keiner mehr reingehen, sondern du machst das ja alles von remote und toll und überhaupt. Integrated Lights Out, deswegen ILO. Und dafür wurde jetzt ein Rootkit gefunden, nämlich ILO Bleed.
Ja, aber jetzt merkt man auch, Xirrl, dass du nicht so viel mit dem Zeug zu tun hast, weil es nennt man ILO. Genau, kommt ja aus dem Englischen. Genau, weil du hast jetzt ILO gesagt. Ich habe gerade ein bisschen überlegt, von was redest du? Ist das dasselbe, was ich immer benutze?
Zu meiner Verteidigung, meine Firma hat tatsächlich Server von anderen Herstellern.
Dann heißt es unter Umständen IRMC. Also das habe ich auch, mit denen habe ich auch zu tun. Genau, also Fujitsu hat dasselbe Produkt, da heißt es IRMC. Bei Intel, die haben das mal spezifiziert, da heißt das IPMI, IPMI. Also da gibt's leider auch noch so einen ganzen Zoo an einzelnen Remote-Management-Karten oder Remote-Management-Funktionen. Eigentlich echt cooles Zeug, also gerade die ILO, ich mag die sehr. Genau, die ist echt cool. Also, ja, die hat leider auch so Java-Anteile, Stinkiges drinne, wo man dann sich sozusagen ins BIOS per Remote auf den Rechner einklinken kann und dann im BIOS auch mal irgendwie irgendwas konfigurieren kann und dann von da aus auch das gesamte Betriebssystem integrieren kann. Man kann ISOs einbinden, also man kann sozusagen komplette CDs einfach über dieses Netzwerk einbinden und davon booten. Also das ist halt die ganze Funktion von dieser ILO. Und interessanterweise ist hier wieder dasselbe passiert, dass bösartige Hacker so einen Fehler in dieser HP ILO ausgenutzt haben und technisch gesehen das Login austauschen. Also man erkennt es daran, dass das Login anders aussieht, als es normalerweise aussieht. Und dann wird dadurch im Prinzip die darüberliegende Hardware gehackt. Von da aus gehen die dann weiter. Also das ist auch schon eher was wahrscheinlich aus dem Geheimdienstumfeld kommt, weil alles, was ich danach sozusagen auf dem Rechner oben drauf habe, ob das ein sogenannter Hypervisor ist, also auch hier vielleicht Hypervisor zu sagen, ob das ganz normal ein Windows, Linux, welches Betriebssystem auch immer ist, sobald ich Zugriff auf die ILO habe, habe ich eigentlich auch fast einen komplett Zugriff auf das Betriebssystem, was da oben drüber ist.
Was ja auch die Idee da ist, ne? Das ist jetzt genau. Nicht, dass das eine Sicherheitslücke ist, sondern das ist ja genau gewollt. Das ist ja auch die Stelle, wo man sagt, ich will im Zweifelsfall ein Rettungssystem starten oder sowas. Ja, oder ich will es halt auch komplett an- und ausschalten, auch wenn das Betriebssystem selber vielleicht am Hängen ist und sowas alles.
Genau.
Du meinst das, was die Facebook-Mitarbeiter gerettet hätte, die das nicht wieder hochgekriegt haben? Vor 2 Monaten oder so?
Ja, da hätte man sich mal angucken müssen, was dort das Problem war. Ich glaube, dort liegt es daran, man kann die ILO in ein LDAP hängen und das LDAP war in dem Moment weg und die konnten sich dann an der ILO nicht mehr einwählen. Ich glaube, sowas in der Art war das dann.
Ach ja, stimmt. Ja. Ja, die hatten so einen Loop gebaut, wo sie dann das nicht mehr remote lösen konnten.
Genau. Da ist übrigens interessanterweise ist auch eine Nachricht im Pad verlinkt.
Halt. Die Kyoto-Uni-Nachricht machen wir gleich. Nochmal kurz, weil wir sind nämlich über die Zeit, wo die Radiohörer rausschmeißen müssen.
Ah, okay.
Hast du noch was zu der ILO-Meldung? Denn ansonsten will ich jetzt erstmal die Musikpause machen, um unsere Radiohörer zu verabschieden.
Nö, mach mal.
Genau, dann schieben wir jetzt eine Musikpause ein, denn wir sind jetzt gleich wieder in 1,5 Stunden. Wir haben noch einige andere News auf unserer Liste stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die gibt es dann in der Podcast-Fassung. Die findet ihr in euren Podcast-Playern aller Art unter dem Suchwort Penta-Radio. Oder wenn es dort nicht zu finden sein sollte oder wenn ihr nicht wisst, was eine Podcast-App ist und das vielleicht gern lieber im Internet finden möchtet und auf unsere Webseite c3d2.de unter dem Menüpunkt Penta-Radio, völlig offensichtlicherweise. Und dann verabschieden wir euch jetzt in die Nacht. Es kommt noch ein bisschen Musik am Ende, weil ich noch nicht weiß, wie das hier alles geschnitten wird. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder oder eben gleich in ein paar Minuten in der Podcast-Fassung. Bis dann.
Macht's gut, schlaft gut. Tschüss.
Tschüss. Gute Nacht.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Wir hatten jetzt gerade vor der Musikpause über HP ILO gesprochen. Ich habe mittlerweile gelernt, wie es richtig ausgesprochen wird. Und es gab noch eine weitere Meldung über HP, also beziehungsweise über HP Enterprises, eben die in ihre Serversparte. Ja, die hatten offenbar einen schlechten Monat, denn es gab auch einen Patch, der für ja etwas Rumoren gesorgt hat.
Genau, da gab es an der TU oder Uni, an der Uni Kyoto in Japan im Prinzip einen Servicevertrag direkt von HP Enterprise mit der Uni, und die sollten sich um das Backup kümmern, was ja auch gut und schön ist. Ich mache das in klein, das machen die halt in groß. Und ja, da haben die einen Patch eingespielt und boom, waren die Backups als auch die Live-Systeme, glaube ich, alles weg. Genau, also da waren dann auf einmal 77 Terabyte weg. Und ich glaube, davon ist auch relativ vieles komplett weg. Also das kriegen sie nie wieder her. Das freut die Forscher, die dort an der Uni sind, weil das sind wirklich relativ viele Projekte, in denen die gerade gearbeitet haben, eigentlich jetzt verloren gegangen.
Also was hier passiert ist, ist bei dieser HP-Firmware ist offenbar auch ein Backup-Skript dabei, womit man halt so Log-Dateien, die der Server anlegt, dann irgendwann automatisch löschen lassen kann. Also man möchte ja meistens nicht, dass das Log, was so ein Server schreibt bei seinem normalen Betrieb, dass das irgendwann einfach die Platte vollschreibt, sondern für gewöhnlich hat man so eine gewisse Log-Retention, also so eine gewisse Zeit, für die Log-Dateien erhalten bleiben, und danach werden die alten Sachen weggelöscht, wenn man sie dann nicht zwischendurch sich von Hand weggezogen hat. Und das ist hier wohl 10 Tage. Und das Backup-Skript sollte eigentlich nur ein bisschen aufgeräumt werden und klargestellt werden und sowas, damit man das besser lesen kann, wenn man mal irgendwie nachgucken muss, was es da eigentlich vor sich geht. Allerdings hatten sie bei dem Update vergessen, dass dieses Backup-Skript ja läuft kontinuierlich. Also offenbar ist das so die ganze Zeit am Laufen und schläft meistens, und ab und zu wacht es auf und guckt mal nach, was so zu tun ist. Und wenn man halt leider so ein laufendes Skript überschreibt, dann kann das passieren, dass dann halt der Prozess mit dem laufenden Skript halt reinliest in das Skript, dann halt dadurch, dass sich jetzt bei dem Überschreiben Dinge verschoben haben, an der falschen Stelle weitermacht und dann halt unbeabsichtigt irgendwelche Daten löscht. Oder was auch immer macht, ne? Oder Daten an irgendwelche unvorhergesehenen Stellen schreibt, aber in dem Fall halt Daten löschen. Und ja, leider in dem Fall, ich vermute mal, wenn Sie jetzt hier sagen, 77 Terabyte an Forschungsdaten, dann ist meine erste Vermutung so, das Ding hat angefangen zu löschen. Irgendwann ist ein Alarm oder sowas hochgekommen, dass irgendwie die Platte sich schnell leert, sodass dann irgendein Systemadministrator raufgeguckt hat, Panik gekriegt hat und dieses Skript gestoppt hat. Womöglicherweise wäre da vielleicht sogar noch mehr am Ende weg gewesen. Ne? Aber naja, 34 Millionen Dateien von 14 Forschungsgruppen ist schon erheblich.
Und wir lernen davon, macht auch Backups von den Backups. Also ich bin da wirklich mittlerweile relativ paranoid und mache 3 Backups. Also ich habe 3 Backup-Systeme insgesamt. Genau.
Naja, gut, das sagst du halt so einfach. Bei den Größenordnungen geht halt das Backup schon langsam ins Geld, ne?
Ja.
Aber es wahrscheinlich wäre doch besser, ein Backup zu haben, als dann halt jetzt die Arbeit von im Zweifelsfall mehreren Monaten oder Jahren zu verlieren, ne?
Aber jetzt ehrlich, also in den Bereichen ist halt wirklich so eine Storage, so eine SAN kein Problem. Also da stellt man einfach noch einen Rack daneben oder irgendwo in ein anderes Rechenzentrum, und da sind dann, was weiß ich, 250 Festplatten drin mit 10 Terabyte oder sowas. Also das ist schon da finanziell da, das Geld. Da fehlt uns leider Honky, der über sowas uns jetzt berichten könnte, weil der macht, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt was zu vorhanden sein von Strukturen an sächsischen Unis sagen?
Genau.
Oh, ja, keine Ahnung. Also ich erinnere mich da auch, dass es da mal Vorkommnisse gegeben haben soll, wo dann irgendwie nach Monaten auffiel, dass das Backup-Skript jetzt schon nirgendwo mehr hinbackupt, weil sich der Zielpunkt geändert hat und so. Also.
Es gilt der alte Satz, niemand will Backups, sondern jeder will Restore.
Ja.
Und deswegen sollte man ab und zu gucken, ob Restore geht. Und dabei stellt sich dann vielleicht raus, dass Backup nicht geht.
Es wäre hilfreich, aber dafür sind halt oft auch, also insbesondere für die sächsischen Unis kann ich sagen, dass die Decke an separat verantwortlichen IT-Mitarbeitern oft sehr dünn ist, sondern da sehr viel von Leuten nebenbei gemacht wird.
Und es ist halt wie immer auch, es ist überall, müssen Sachen gewartet werden. Also auch ein Backup-Skript, was funktioniert, da muss man trotzdem mal in die Daten reingucken, ob wirklich alles gesichert wird. Also ich kann da aus eigenen Erfahrungen schreiben, wenn ich dann sozusagen für die Windows-Leute sage, sichere Laufwerk C, D und E, und der sichert bloß Laufwerk E, dann tut das im Falle des Wiederherstellens weh, wenn das dann fehlt. Und ja, er hat das Backup gemacht, er hat aber eben bloß E gesichert und nicht C und D auch noch mit.
Ja, also bevor man solche Patches einspielt, ja gut, ich wollte jetzt sagen, immer mal vorher in dem Testsystem gucken, aber natürlich, wenn das jetzt so eine Sache ist, dass das laufende Skript damit interferiert, dann kann das auch durchaus sein, dass das eine Sache ist, die man im laufenden System, in einem Testsystem gar nicht findet, wenn das einfach in einem anderen Zustand war in dem Moment oder so. Aber sicherlich eine gute Idee, aber
in dem Fall müsstest du dir ja sozusagen quasi tatsächlich der Tatsache bewusst sein, dass es eine gute Idee wäre, für das Update das Backup-Skript zu stoppen und es dann erst wieder anlaufen zu lassen und so.
Ja, also ich hoffe ja mal, dass mittlerweile das Update auch so abgeändert wurde, dass es vielleicht vorher das Backup-Skript ausmacht und sich dann installiert und danach das Backup-Skript neu startet.
Und wir lernen daraus auch, egal wie groß die Firma ist, auch der größte Firma macht Fehler und da gehen Daten verloren. Also, weil ich bekomme sehr oft von meinen Kunden dann erzählt, ja, das ist ja die Cloud, das ist ja Microsoft, da kann ja gar nichts passieren, das sind ja Profis, das ist ja alles so professionell. Nein, auch dort entstehen Fehler und auch wenn du deine Daten in der Cloud hast, sind die unter Umständen auch dort weg. Und wenn dir die Cloud nicht die Möglichkeit gibt, Datensicherung davon zu machen, dann, ja, ich würde jetzt mit farbiger Sprache reden, aber wir sind im Radio. Deswegen lassen wir das.
Naja, das Argument ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn du halt ein Cloud-Anbieter bist und hast halt ein Cloud-Storage und hast meinetwegen 10.000 Festplatten im Einsatz, dann wirst du einfach nicht in die Frage drumherum kommen, was passiert, wenn eine Platte kaputt geht, weil das einfach täglich passiert. Während in einem kleinen Unternehmen, was dann vielleicht wie so ein Server mit 4 Festplatten hat, kann das halt sein, dass das jahrelang läuft, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und dann stellt sich halt erst im Moment der Angst halt fest, dass halt das Backup nicht funktioniert hat. Während eine größere Firma hat eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es dafür einen ordentlichen Prozess gibt. Das Problem sind nicht diese Known Unknowns, also diese, dass man weiß halt, irgendwann geht die Platte kaputt, man weiß halt nur nicht, wann sie kaputt geht. Darauf kann man sich einrichten und diese Sachen kennt man halt irgendwann mal alle. Das Problem sind halt die Unknown Unknowns, also diese, ja, diese völlig unvorhersehbaren Sachen, wie halt dieser konkrete Bug hier. Und da ist dann das Problem natürlich, so eine große Firma wird im Zweifelsfall auch mehr Probleme damit haben, weil sie halt durch die größere Hardware, durch die höhere Anzahl von Software und sowas auch höhere Chancen haben, dass sowas irgendwann mal sie betrifft an irgendeiner Stelle des Prozesses.
Das ist schon richtig, aber das Problem ist, wenn dann meine Daten explizit in diesen 77 Terabyte drinne sind, dann sind meine Daten weg und ich kann mir selber nicht helfen. Also ich habe halt es gerne, wenn ich einen Cloud-Dienst habe, dass ich gerne bei mir vor Ort lokal trotzdem noch ein Backup habe, / in einem von mir kontrollierten System. Und das ist halt das Problem, was mir sehr wenige Cloud-Anbieter bieten.
Ja, wobei dir das als Mitarbeiter in einer größeren Firma oder möglicherweise auch mancher Universität möglicherweise gar nicht möglich ist, dass du darauf direkt Einfluss nimmst, welches Backup du kriegst.
Genau.
Wenn man Möglichkeit hat, die Backup-Strategie zu wählen, dann sollte man vielleicht darauf achten, das nicht auf Blu-ray-Discs zu machen. Das ist nämlich unsere nächste Meldung hier, ein Support-Eintrag bei der Firma Cyberlink. Ich glaube, die stellen Blu-ray-Player oder so her, oder, also ich weiß nicht, die
Brennsoftware, glaube ich.
Brennsoftware?
Ja.
Ach nee, Power-DVD, ja. Aber das ist auch für Playback. Also quasi, die stellen Software her, mit der man Blu-ray-Filme abspielen kann, zum Beispiel, unter anderem. Und hier ist ein Support-Eintrag. Warum kann ich eigentlich auf meinen neuen Intel-CPUs keine Ultra-HD-Blu-ray-Filme abspielen? Und die Antwort auf die Sache ist, dass dafür eine spezielle Funktion von Intel-CPUs erforderlich ist. Die nennt sich Software Guard Extensions oder SGX. Das ist eine notwendige Komponente, damit der Kopierschutz funktioniert, der in diesen Ultra-HD-Blu-rays vorgeschrieben ist. Und in den neueren Intel-CPUs ab Generation 11, also quasi ja die letzten 2 Jahre, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ist diese Funktion einfach nicht mehr eingebaut, weil das dann ein wesentliches Problem war bei diesen ganzen Angriffen Spectre und Meltdown, die wir so kurz vor Beginn der Pandemie quasi gesehen hatten, so Anfang 2020. Dass durch entsprechende Angriffe auf das Prädiktionsverhalten und sowas der CPU Daten exfiltriert werden konnten aus Bereichen, die man eigentlich als normaler Prozess nicht lesen können soll. Also ein Angreifer, der auch in einem abgeschotteten Sandbox-Prozess oder sowas ist, im Browser vielleicht in so einer Sandbox, die eigentlich relativ zugenagelt ist, kann dann durch strategisches Durchprobieren von Prozessorverhalten dann Zugriff erlangen auf Daten, die eigentlich außerhalb dieser Sandbox liegen und zum Beispiel irgendwelche Geheimnisse, irgendwelche Schlüssel und sowas enthalten können. Und da das dann ein Problem war, ist dieses SGX in den neueren CPUs nicht mehr drinne, da es ja wahrscheinlich die entsprechenden Sicherheiten, die es irgendwie darstellen sollte, halt nicht bieten kann. Und das ist jetzt natürlich ein Problem für alle, die hart auf diese SGX eine Anforderung haben.
Und jetzt haben wir ein klassisches Beispiel von schlechter menschlicher Erinnerung. Möchtest du noch einen Tipp abgeben, wann Spectre war?
2019?
Januar 2018.
Was?
Ja, wir werden alle alt.
Gottes Willen. Ach ja, stimmt, das war vor meiner Zeit beim Penta-Radio. Ja, doch, ja. Ja, hast du recht. Wir werden alle alt.
Es kam mir falsch vor, aber ich habe jetzt auch lieber zur Sicherheit nachgeschlagen. Ja.
Also zu meiner Zeit gab es ja noch SGX im CPU.
Heute ist übrigens noch so eine Nachricht an mir vorbeigerutscht, wo jemand versucht hat, auf eine Dual-Layer-DVD weniger als 2 Gigabyte Daten drauf zu brennen, und dann hat die Software gesagt, wieso willst du hier eine Dual-Layer-DVD nehmen, nehmen wir eine Single-Layer-DVD. Und er selber sagte, Mist, ich habe ja gar keine mehr. Genau, jetzt muss ich im Jahr 2022 in den Laden gehen und mir CDs zum Brennen, DVDs zum Brennen kaufen.
Eine klare Sache. Einfach noch eine 3 Gigabyte große Datei voller Nullen hinten dranhängen.
Ich wollte gerade auch sagen, da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob die Software ihn nur freundlich darauf hingewiesen hat, dass das auch ausreichend wäre, oder ob sie tatsächlich hat sich geweigert, das andere zu tun.
Es war leider eine Mastodon-Meldung, die nie wirklich viel Kontext hatte.
Alles klar.
Ja, das diese Sache mit, jetzt können wir unsere Ultra-HD-Filme nicht mehr abspielen, weil wir jetzt den neueren PC haben, wo halt diese neuere Intel-CPU drin ist, der kein SGX mehr hat, zeigt ja mal wieder, was das Problem mit DRM ist. DRM ist letztendlich nur eine Schikane für tatsächlich zahlende Kunden, die dann die tatsächlich legal erworbene Blu-ray irgendwie abspielen wollen, während natürlich Leute, die das sich von einer entsprechenden Torrent-Webseite oder so auf illegalen Wege besorgt haben, damit niemals irgendwelche Probleme haben. Ne?
Genau, und für die Leute, die sich jetzt wundern, was DRM heißt, das heißt Digital Rights Management.
Da erinnere ich mich tatsächlich auch an vor ein paar Jahren in Russland, da gab es hier noch so lustige Läden, wo man dann so alle mögliche Software und DVDs so für jeweils, ich glaube, so ein klassischer Preis waren immer so 99 Rubel. Zum damaligen Zeitpunkt waren das so knapp 2 Euro erwerben konnte. Die DVDs hatten tatsächlich für Deutschland ein bisschen das Problem, dass die auch den falschen Regionalcodec hatten.
Aber lass mich raten, die Leute, die dann diese illegalen Kopien benutzt hatten und verkauft hatten, wurden nicht festgenommen, oder?
Soweit ich weiß nicht. Na gut, aber irgendwann gab es da tatsächlich auch mal Druck, weil irgendwie sind diese Läden verschwunden. Die gibt es seit einer Weile nicht mehr.
Ich hatte dir jetzt eine Brücke für die nächste Meldung gegeben.
Ja, ne, wieso? Wir können das doch sagen. Und so wie diese Läden irgendwann verschwunden sind, ist zwar vieles in Russland lange Zeit möglich, aber offensichtlich gehört das Betreiben von Hackergruppen nur mit einer begrenzten Halbwertszeit dazu. Denn offensichtlich wurde da jetzt Menschen aus dem Umfeld der Hackergruppe Reveal verhaftet, die offensichtlich sich mit Ransomware ein Leben finanziert haben. Und es steht hier was von wegen, 4,8 Millionen Euro sind beschlagnahmt worden, 20 hochwertige Autos, 500.000 Euro Bargeld, Computerausrüstung, $600.000, genau.
Was ich mir jetzt dabei natürlich frage, ist, was die Revel-Leute getan haben, um bei den Russen in Ungnade zu fallen, weil das ja eigentlich durchaus zu sehen ist, eine gewisse weltpolitische Konfrontation zwischen den westlichen Ländern und auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Und es war ja auch evident geworden bei diesen ganzen Ransomware-Gruppen, also jetzt nicht nur Revel, aber allgemein, dass denen ja eigentlich freie Hand gelassen wurde von den russischen Behörden. Es gab ja diese Geschichten, wenn man sich so eine Ransomware eingefangen hatte, konnte man da beim Support anrufen und dann irgendwie in die Kamera seinen russischen Pass halten und dann wurde man gratis entschlüsselt und sowas, weil die halt sagen, ja, wenn wir irgendwie russische Staatsbürger rausnehmen aus der Nummer, dann haben wir auch mit der russischen Strafverfolgung kein Problem. Dann wäre jetzt für mich so die Frage, was da jetzt irgendwie sich geändert hat.
Naja, ich glaube, die klassische Regel lautet, du kannst in Russland sehr viel machen, du darfst halt Russland nicht auf die Füße treten, was natürlich in dem Sinne Sinn macht, so, weil im Zweifelsfall erwischst du dann halt doch irgendwann den FSB-Beamten und mit dem willst du es dir halt tatsächlich nicht verscherzen. Und deswegen tust du dann halt lieber mal pauschal alle Russen entsperren, die da irgendwas passend Aussehendes in die Kamera halten. Und in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, naja, wenn du halt zu groß wirst und im Westen zu sehr auffällst und dann dadurch, sage ich mal, zu viel Noise produzierst, wenn dann da halt beim FSB alle zwei Tage jemand anruft und sagt, na also hier, da gibt es hier diese Gruppe, die macht hier dauernd so Dinge, dann sind die irgendwann genervt und dann reiten die halt bei dir ein. Also das wäre meine triviale Erklärungsversuch zu diesem Verhalten.
Gab es da nie auch diesen Pipeline-Hack in der USA, wo dann auf einmal doch in Russland Leute festgenommen wurden und die Gruppe sich dann auch aufgelöst hatte? Also da scheint es schon irgendwelche Möglichkeiten zu geben, da in irgendeiner Form auch politischen Druck auf Russland auszulösen. Wer weiß, was jetzt zwischen Revel dann wieder dahinter steht. Es ist auf jeden Fall schön, dass auch da ein bisschen aufgeräumt wird.
Ich glaube, die stehen sogar in Zusammenhang mit dem Continental.
Ah, okay.
Mit der Continental Pipeline. Wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, also irgendwann verursachst du halt Stress, ja, und wenn die Beamten dann halt mit dir Arbeit haben, aber du halt nichts von der Kohle abkriegen, die du machst, dann treten sie dir halt doch irgendwann auf den Fuß. Ja?
Colonial Pipeline war das übrigens.
Colonial, okay. Also das würde ich tatsächlich darunter verstehen, dass das in etwa so funktioniert. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich schon als...
Bei Colonial war das wohl... Die Hackergruppe DarkSide, die aber auch aus Russland, also die zumindest Russland zugerechnet wird.
Okay.
Ransomware code used by DarkSide resembles ransomware software used by Revel. Suggesting that DarkSide is an offshoot of Revel.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass so wie es in allen Gruppen dann auch irgendwann irgendwelche Spaltungen gibt und so, ist das jetzt vielleicht bei Ransomware-Gruppen auch nicht so das seltenste Szenario, was da auftreten könnte.
Da kann man dann von dem im wahrsten Sinne des Wortes Forks sprechen.
Ja, sehr schön. Wir haben noch mehr Meldungen über Russland oder man weiß nicht so genau, ob über Russland. Auf alle Fälle sind wohl tatsächlich heute so mehrere Systeme der ukrainischen IT-Infrastruktur ausgefallen und ja, wenig überraschend dem derzeitigen Zustand liegt da natürlich die Vermutung auch nicht so fern, dass damit vielleicht russische Stellen zu tun haben könnten. In dem Fall wurde jetzt tatsächlich eher sogar Weißrussland beschuldigt. Allerdings ist der Meldung auch zu entnehmen, dass es da auch wieder sehr große Ähnlichkeiten zu einem Angriff einer Gruppe gibt, die dem russischen Militärgeheimdienst zugerechnet wird.
Und um es für die Hörenden nochmal klarzustellen, heute ist der 16. Januar 2022.
Das ist richtig.
Also wir sehen, es ist halt mittlerweile klar, dass der Internetraum, der Cyberraum, wie es ja dann immer heißt, auch ein Schlachtfeld ist für entsprechende politische Auseinandersetzungen. Das wird halt nicht mehr nur mit den normalen Fußtruppen geführt oder mit Spionage oder was nicht alles, sondern halt auch im Zweifelsfall mit solchen Angriffen.
Wenn wir jetzt schon so präzise sind, weise ich dann doch noch darauf hin, dass die Meldung schon von gestern Abend 21.54 Uhr ist.
Ja, gut, also ich meine, wenn man je nach Zeitzone, ich meine, guck mal, die sind ja auch 2 Stunden später als wir, das heißt, das irgendwie sowas. Das kriegen wir sicher noch hingebogen in der Postproduktion.
Okay.
Wir kommen mal zurück nach Deutschland. Hier gibt es ja auch jede Menge, nicht Cyberangriffe, sondern eher so Cyber, es fällt von selber auseinander. Konkret hier der Fall des E-Rezeptes, da habe ich hier einen Blogartikel verlinkt, warum das E-Rezept tot ist, wobei, wenn man dann im ersten Satz reinliest, naja, tot nicht so ganz, aber auf der Intensivstation. Es hat hier auch die Tagesschau darüber berichtet, offenbar sollte zum 1. Januar das E-Rezept zur Pflicht werden. Also dass es halt die Arzneimittelrezepte, dass alle entsprechenden Stellen, also Ärzte und sowas, das halt ausstellen müssen in der digitalen Form und dann das Papierrezept wahrscheinlich dann nur noch so der Fallback ist für die Leute, die kein Smartphone haben. Das wurde dann noch verschoben. Das Gesundheitsministerium sagte, die nötige Technik steht noch nicht flächendeckend zur Verfügung. Und hier in dem Blogartikel konnte man dann auch sehen, wie das die Größenordnung des Problems tatsächlich ist. Denn es wurden in mehreren Monaten Vorbereitungen tatsächlich insgesamt 42 E-Rezepte verschickt. Also nicht 42.000 oder 42 Millionen, sondern 42. Und das war offenbar schon genug, um die Infrastruktur an ihre Grenzen zu bringen. Von daher ist das durchaus verständlich, dass da wahrscheinlich noch mal ein bisschen Nacharbeit erforderlich ist. Das hat mich auch so ein bisschen erinnert an die ID-Wallet-Sache, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Denn bei der ID-Wallet war es dann auch so gewesen, da wurde dann diese Lösung vorgestellt noch von dem Scheuer-Andi. Als eine seiner letzten Amtshandlungen, bevor er das Ministerium räumen musste. Da war es dann so, dass in den ersten Tagen, die das dann da öffentlich war, wo dann die ganze bundesrepublikanische Nachrichtenlandschaft und natürlich auch irgendwie die Sicherheitsforscher und so weiter raufgeguckt haben, wurden wohl insgesamt 30, wenn ich das richtig erinnere, Testausweise ausgestellt. Und das war dann halt zu viel für die Infrastruktur. Da ist der Server unter der Last des großen Interesses zusammengebrochen.
Aber wenn das hier 42 waren, dann vermute ich ja, dass wir da Douglas Adams Freunde haben.
Ob das jetzt Zufall ist, das sei natürlich dahingestellt. Entsprechende Verschwörungstheorien nehmen wir natürlich gerne per Mail entgegen.
Wobei das mit dem E-Rezept, irgendwann hatte ich das tatsächlich mal so verstanden, dass es auf den Chipkarten gespeichert werden sollte. Sollte es in der Zwischenzeit auch irgendeine App werden oder wie?
Ja, aber hier quasi sieht man auch als Symbolbild so eine Rezepte-App auf dem Telefon. Aber es ist natürlich die Frage, ob das jetzt nur ein Symbolbild ist oder ob das...
Ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich habe mir es auch länger nicht angeguckt, weil das hätte ich tatsächlich eigentlich gar nicht so falsch gefunden, weil diese Karte trägst du eh zum Arzt und wenn man das dann... Und ob du die dann nochmal kurz in der Apotheke vorzeigst, das wäre ja jetzt eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber der spricht eigentlich schon fast dafür, dass das... zu praktisch wäre.
Also eine Zwischenüberschrift hier in diesem Artikel, Rezepte per App oder als ausgedruckter QR-Code.
Okay, aber das ist ja völliger Blödsinn.
Ausgedruckter QR-Code ist natürlich, ja, das defeats the purpose. Alleine in der Gesundheitskarte ist das, glaube ich, nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, da würde dann die Lobby der Online-Apotheken schreien. Deswegen hatte ich diese App-Option. So. Außerdem, das ist ja noch die zweite Sache, das habe ich ja auch letztes Mal im Dezember wieder beklagt, das werde ich auch weiterhin beklagen. Es gibt ja diese Tendenz, dass in den entsprechenden Behörden und bei den entsprechenden IT-Entscheidern App so synonym steht für Digitalisierung. Also alles, was mir digitalisiert wird, muss halt irgendwie durch eine App durchgeschleift werden, weil die alle nur in Apps denken können. Siehe diese Sache hier mit Katastrophenwarn-Apps versus Cell-Broadcast.
Wir könnten da auch gerne eine App entwickeln, die das E-Rezept auf die Karte schreibt und eine, die es liest. Das wären sogar zwei Apps.
Hat die NFC?
Ich mache Ihnen da ein Angebot. Nee, das ist hier so mit Kontakten.
Naja, weil dann brauchst du das Lesegerät dafür.
Nee, die, aber in einer Arztpraxis haben die eh ein Lesegerät.
Naja, das sind ganz normale Smartcard-Leser. Also ich habe in meinem Sigpad auch so einen Smartcard-Leser drin. Das ist schon nie das Problem.
Na gut, also wir sehen auf jeden Fall, beim E-Rezept sind noch viele Fragen offen. Ich würde es mal dabei belassen, denn wir haben noch genug Themen mit Gesundheitsdaten hier, nämlich in der nächsten Meldung. Die Mainzer Polizei hat rechtswidrigerweise Tracking-Daten aus der Luca-App erhoben. Wen von euch hat es gewundert?
Na, es wurde doch angesagt, dass das passiert und ich glaube auch, dass das auch schon wieder passiert ist. Ich hatte, glaube ich, gestern schon wieder was an mir vorbeigeflogen, genau.
Ja, also es haben auf alle Fälle weitere Polizeibehörden probiert, aber es wurde wohl auch in einigen Fällen zurückgewiesen.
Es ist ja eigentlich auch vollkommen klar, denn was die Luca-App sammelt, sind halt dadurch, dass es in dem Kontext der Pandemie erfolgt hat, Gesundheitsdaten. Damit ist es halt völlig ausgeschlossen, dass das von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden darf. Genauso wie der Polizist auch nicht zu deinem Arzt gehen darf und den ausfragen darf. Also ich meine, er kann es versuchen, aber der Arzt wird nicht antworten und das ist auch sogar seine Pflicht in dem Moment. Genauso wie auch dein Anwalt nicht gegen dich aussagen darf, wie auch dein Priester nicht gegen dich aussagen darfst, wenn du zur Beichte gehst und dort halt irgendwie gestehst, dass du doch das falsche Betriebssystem verwendet hast oder schlimme Sachen. Und das ist aber genau das, was wir vorausgesagt hätten, denn diese Luca-App ist halt eine zentrale Lösung und da werden halt all diese Bewegungsdaten auf den zentralen Servern von, wie heißt die Firma, Culture for Life und Nexenio und so weiter abgespeichert, während bei der Corona-Warn-App es diesen zentralen Papertrail einfach nicht gibt. Da sind die Informationen, welche QR-Codes ich gescannt habe, nur auf dem Telefon lokal und auch lokal wird diese Kontaktanalyse durchgeführt, sodass es einfach niemals die Möglichkeit gibt für einen zum Beispiel eine Polizeidienststelle, da irgendwo zentrale Daten abzugrasen.
Da kann ich jetzt an der Stelle gleich noch eine Anekdote von meinem derzeitigen Aufenthaltsort einstreuen. Ich muss mich ja sozusagen nach Ende des Workshops wieder an meinen Arbeitsplatz begeben, also nach Russland. Das heißt, ich werde eine Reise innerhalb der sogenannten Eurasischen Wirtschaftsunion durchführen, der beide Länder Armenien und Russland angehören. Neben, irgendwie ist da noch dabei, ich glaube, Kirgisistan, Kasachstan und ich glaube, und Belarus, glaube ich. Genau. Und die haben sich nämlich auch gedacht, wenn hier so Leute bei uns reisen, dann ist das ja total toll so mit Pandemie und so. Da machen wir doch mal eine App. Und deswegen gibt es die Reisen ohne Covid-19-App. Also in dem Fall tatsächlich auf Kyrillisch, aber wie auch immer, das ändert nicht so viel. Und eigentlich steht da auch überall, naja, also wenn du hier zwischen EWR-Staaten reisen willst, EWU-Staaten meine ich, dann solltest du deine Tests da auf dieser App präsentieren, weil da ist auch irgendwie gleich hinterlegt, welche Labore denn in welchem Land da zertifiziert sind und so. Also eigentlich könnte man sagen, so im Sinne der Pandemie ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und dann dachte ich mir heute, als ich Zeit hatte, ich könnte mir diese App ja schon mal besorgen und schon mal gucken, was es denn hier für Labore gibt, die dann meinen PCR-Test nach Russland durchführen könnten. Und dann habe ich die auch im Play Store irgendwie gefunden, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und irgendwann habe ich dann in der richtigen Kombination drauf geklickt oder getouched. Und da meinte die, naja, also in deinem Store ist die App nicht verfügbar.
Ja.
Da habe ich dann gedacht, naja, okay, ist zwar ein bisschen dumm, haben sie die nur für Russland oder so rausgegeben, ist ja unpraktisch. Naja, wie kann ich denn das ändern? Dann sagte mein Telefon an der passenden Stelle auch, dass ich jetzt in den App Store Armenien wechseln könnte. Ich habe dann da zum Glück nicht so schnell drauf geklickt, weil ich, als ich dann nochmal nachgelesen habe, festgestellt habe, den Google App Store darf ich nur einmal im Jahr wechseln. Von daher werde ich diese App wohl nicht installieren oder sie aus einer zweifelhaften Quelle im Internet installieren. Ich weiß auch nicht, wer sich ausgedacht hat, dass die offensichtlich nur in den App Stores der EWU-Länder freigegeben wurde. Es ist auf alle Fälle komplett bescheuert.
Ja, das ist dasselbe Problem, was es auch mit der Corona-Warn-App gab, dass die auch am Anfang nur im deutschen App Store verfügbar war und dann kamen dann halt erst so schrittweise die entsprechenden Sprachversionen raus. Also ich weiß auch nicht, was da wie die offizielle Logik ist. Es kann eventuell sein, dass es bei diesen Corona-Apps der Fall ist, weil die ja auch die Corona-Tracking-API verwenden. Hm. Und die ist ja beschränkt auf die offiziellen Apps der entsprechenden Länder. Und deswegen kann es eventuell sein, dass es dann wie einen offiziellen Anhörungsprozess bei Google und was nicht alles braucht, um dann da wie freigeschaltet zu werden für bestimmte Länder. Also von der deutschen App, die gibt es, glaube ich, mittlerweile auch im türkischen Store und so weiter. Also so in den so Sprachversionen, wo es größere Einwanderer-Communities gibt in Deutschland. Ich habe das auch tatsächlich nicht mehr weiter verfolgt. Das war nur so die ersten paar Monate, hatte ich diese Meldung immer so gehört, so von wegen, ja, jetzt geht's auch auf irgendwie Türkisch und jetzt geht's auch auf Englisch und so weiter. Und dann hat sich das dann so ein bisschen im Sande verloren.
Wobei unterschiedliche Sprachversionen ja jetzt, glaube ich, nochmal was Unterschiedliches sind, als in welchem App Store die verfügbar ist.
Ja, das war damals, das RKI hatte das irgendwie begründet damit, dass ja die Sprachversionen noch nicht vorliegen und solche Sachen.
Ja, das könnte schon sein. Ja, beziehungsweise das RKI hatte das halt auch noch nie gemacht und hat sich deswegen wahrscheinlich auch nicht groß Gedanken darüber gemacht, in welchen App Store sie das jetzt releasen.
Aber auch da sehen wir wieder, dass dieses Wallet Gardening uns nie wirklich weiterbringt. Also so ein App Store ist zwar schön, aber wenn der halt die Software, die ich dann brauche, dort nie verfügbar ist, dann bringt mich das halt nie weiter. Also da muss ich wirklich sagen, als Kind, was mit Software groß geworden ist, waren das noch schöne Zeiten, wo ich auf eine Webseite gegangen bin, auf Downloaden und auf Installieren gedrückt habe.
Ich habe inzwischen auch eine APK-Datei gefunden. Ich weiß noch nicht, ob ich sie ausführen möchte. Und,
ja, das ist halt eine Sache, ne? Man möchte halt auch eigentlich nicht Dinge von einer zufälligen Webseite ausführen, ne?
Was witzigerweise auf dieser Seite der Entwickler verfügbar ist, die witzigerweise auch noch no-covid.su ist, glaube ich. Also offensichtlich existiert die alte Soviet Union Top-Level-Domain weiterhin. Da gab es dann auch noch einen Link, wo ich ihr sie also aus Google, aus Apple oder aus Huawei downloaden könnte. Und als ich mal spaßenshalber auf den Huawei-Link geklickt habe, wurde mir dann gleich eine APK-Datei zugeworfen, wo ich doch jetzt den tollen Huawei-Store installieren könnte.
Aber was tut es denn leid? Also ich kenne das wirklich von anderen Apps, die das machen. Zum Beispiel DeltaChat, wo einfach die APK dann nochmal daneben liegt, direkt beim Hersteller. Also da kann man dann neben dem Huawei-Store, gibt es halt noch, hier ist das APK direkt. Also.
Ja, ich kann dir erklären, was das Problem ist für dich als technischen Nutzer, ist, als jemand, der das technische Verständnis dazu verstehen, dass das da gerade ein legitimes Angebot ist, da geht das noch, aber du kannst ja mal einfach irgendwie LibreOffice Download oder so in die Suche eingeben, dann wirst du halt einfach 100 Seiten finden, wo du halt irgendwelchen Scheiß angedreht bekommst, wo da zwar LibreOffice mit drin ist vielleicht und ja, dann halt noch irgendwie eine Überraschungstüte voller Sachen, die du nicht haben wolltest. Das ist halt leider ein Angriffsvektor und deswegen finde ich diese
Idee... Das ist richtig, aber wie weit gehe ich, Menschen vor sich selbst zu beschützen? Also Also will ich mittlerweile so weit gehen, dass ich den Leuten die Schlüssel wegnehme und sage, ihr dürft nicht mehr aus dem Haus, ihr sagt mir, wenn ihr raus wollt, ich lasse euch dann raus, weil das ist jetzt der Bereich, in dem wir hier sind. Es ist einfach, dann irgendwann wird mir die Hoheit über mein Telefon weggenommen und ich kann dann nicht in der EWU reisen, weil ich keinen App Store habe.
Ja, nee, das sehe ich auch durchaus ein. Ich möchte das nur mal klarstellen, dass das nicht so schwarz und weiß ist, das Problem.
Ja, na, wobei diese Hoheit ist dir schon lange genommen. Also ich kann weiterhin auf meinem Telefon mit Lineage OS ohne Root nicht die Security-App für meine Sparkassen-Kreditkarte installieren, weil die das verweigert. Und was ein neueres Ding war, dass ich auch nicht mehr die virtuelle Kreditkarte, die ich zu einem PayPal-Konto erstellen konnte, die kann ich auch nicht mehr digital in Google Pay einbinden, was ich für manche Angebote manchmal ganz nett fand, da eine Kreditkarte mit einem lustigen Fantasienamen zu benutzen, um da einfach das so ein bisschen mehr zu streuen. Irgendwann bei einem Update sagte die, naja, also hier Karten in Google Pay nehme ich nicht mehr, weil dieses Telefon, das kommt mir zu wenig googelig vor.
Aber das Problem daran ist nicht Google, das Problem daran ist die Sparkasse. Die Sparkasse kann einfach eine App produzieren, die nicht von den Google-Diensten abhängig ist. Ja, da muss man sich mal hinsetzen und ein paar Bibliotheken selber entwickeln oder man nimmt halt Open-Source-Bibliotheken, die andere Leute entwickelt haben. Aber man muss seine App nicht programmieren, von Google abhängig zu sein. Das ist doch das Problem.
Mol, das ist an der Stelle nicht das Problem. Also in dem Fall ist auf diesem Telefon, von dem ich rede, ist ja sogar Google verfügbar.
Naja, aber wahrscheinlich Microchi und kein echtes Google.
Ja, das kann schon sein, dass es ihm zu wenig Google ist. Aber ob das wirklich von dem Service abhängig ist, wäre ich mir an der Stelle gar nicht sicher. Ich glaube, das ist einfach irgendein Check, den das macht, auf ob irgendwas vorhanden ist oder so. Und dann sagt das hier, ist nicht. Bei dem anderen Beispiel mit dieser virtuellen Kreditkarte, da stellt sich die Frage ja noch mehr. Wenn das Telefon sich offensichtlich zu wenig Google ist, um da eine virtuelle Kreditkarte einzufügen, dann ist ja noch unklarer, warum sie dann überhaupt erst zulassen, dass du die Google Pay App hast. Dann sollten sie ja gleich sagen, hier, du bist zu wenig Google-Telefon, die App gibt's nicht.
Also wir stellen fest, da ist noch eine ganze Menge Entwicklungsbedarf und ich sag mal politischer als auch sozialer Bedarf da, dort irgendwelche Trustketten und Vertrauen herzustellen und selbst Leute wie wir, die doch relativ weit, ich würde uns jetzt mal als Early Adopters bezeichnen, mit sowas sind, können mit Standardfunktionen, die Lieschen Müller benutzt, nicht umgehen, weil wir halt einfach nicht das richtige Telefon dafür haben.
Es stellt ja auch wieder dar, warum ich immer mehr dazu übergehe, halt zu argumentieren, wir brauchen eine politische Lösung für das Problem, weil es ist eigentlich ja offensichtlich, dass die technischen Lösungen halt versagt haben. Ne? Also es wird ja immer hochgehalten bei Android, ja, man kann sich ja Lineage installieren, man kann sich ja Micro-G installieren, ne? Und dann bist du halt von allen möglichen Apps ausgeschlossen und da geht halt und ja, wie gesagt, abgesehen davon, dass es halt für den Durchschnittsbürger halt noch viel aussichtsloser ist, halt irgendwie dem zu sagen, installier doch Lineage, installier doch Micro-G, ne? Da werden wir an der politischen Lösung nicht vorbeikommen und ob das politische Klima jetzt so positiv aussieht, ist noch eine andere Frage, aber ich sehe keinen großen Weg dran vorbeigehen.
Naja, ich sehe dort aber das ein Verständnisproblem, weil dieses Problem einfach zu wenig Leute betrifft. Also die Politiker verstehen gar nicht, dass es ein Problem ist, was man mal angehen müsste, weil, ja, wieso, mein Handy funktioniert doch, ich habe doch ein Google-Handy.
Dann müsste mal ein bisschen von der Energie, die stattdessen auf das nächste technische Schema zur Umgehung von sowas aufgebracht wird, stattdessen aufgebracht werden, dafür politischen Aktivismus zu betreiben.
Genau.
Und ich weiß, dass es auch keine 1-zu-1 Rechnung ist. Es gibt natürlich Leute, die für den politischen Aktivismus nicht den persönlichen Antrieb haben oder auch nicht so geeignet sind dafür, genauso wie halt auch noch andere Leute wiederum nicht für die technische Lösung geeignet sind, aber naja.
Aber wo wir bei dem Beispiel waren, was du sagtest, Mol, mit dem falschen LibreOffice, also ich saß tatsächlich auch zuletzt neben jemandem, der fast $40 bezahlt hätte, weil es da halt so eine falsche Seite gab. Und zwar auch eine hochoffizielle Seite, nämlich die Seite der digitalen Einreiseanmeldung für Deutschland. Tja, wenn man jetzt die URL nicht im Kopf hatte und danach gegoogelt hat, dann gab es zumindest vor einigen Wochen den Fall, dass da das erste Angebot eine Scam-Seite war. Also ja, gut, die selber würden das jetzt vermutlich nicht als Scam darstellen. Das war natürlich ein wertvoller Service, der hat dir ein bisschen sowas Komisches erzählt, von wegen, also der hat sogar erwähnt, dass es die offizielle, also dass er nicht die offizielle Seite ist und dass es die offizielle Seite gibt. Aber der hat halt gesagt, na, auf der offiziellen Seite ist das total kompliziert, da kannst du dich nur genau 48 Stunden vorher anmelden und da ist es schrecklich kompliziert und da musst du alles genau richtig machen, sonst explodiert die Welt. Und dann gab es da effektiv exakt die gleiche Maske, die du auf der offiziellen Seite hast. Und offensichtlich haben sie da die Daten zwischengespeichert und dann 48 Stunden vorher in die offizielle Seite umkopiert. Und dir halt noch per Kreditkarte, $40, 40 Euro, irgend sowas abgenommen. Genau, für einen Nachmittag, wo der jemand ein Skript geschrieben hat, was die Daten zwischenspeichert.
Ich bin ja da ganz froh, dass viele Leute einfach dadurch beschützt werden, dass sie in Deutschland gar keine Kreditkarte haben und die Daten dann da auch nie eingeben könnten und nie bezahlen könnten. Genau.
Das ist aber auch mittlerweile relativ verbreitet.
Also Leute, die ins Ausland reisen, haben, glaube ich, schon relativ oft eine. Und die anderen müssen ja keine Auslands-Wiedereinreiseanmeldung machen.
Naja, ne. Auch deswegen, weil es ja auch mittlerweile durchaus normal ist, auch in ausländischen Online-Shops und sowas zu kaufen. Gut, ich weiß jetzt natürlich nur von meiner Bank. Bei meiner Bank ist halt eine Kreditkarte mit im Konto drinne. Ob das bei anderen Banken auch so der Fall ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber mein Eindruck ist durchaus, dass sich das immer weiter verbreitet hat über die letzten Jahre. Gut, wir sind jetzt sehr weit von unserem ursprünglichen Thema weggekommen, die Tracking-Daten, die aus der Luca-App geholt wurden. Also da war der Datenschutz offenbar verletzt worden und hat uns dann so ein bisschen in ein Rabbit-Hole geschickt. Ich habe hier noch eine Meldung zum Datenschutz, die etwas positiver ist.
Deswegen musste ich das ja vorher erzählen, bevor du mit den guten Nachrichten anfängst.
Ja, genau, sehr gut. Danke. Wir müssen ja hier irgendwie auf einer hoffnungsvollen Notiz enden. Wir haben ja eine Strafe für andere Konzerne, die auch nur sehr nutzerfreundliche, innovative Geschäftsmodelle gemacht haben, nämlich Google, Facebook und YouTube. Die haben von der französischen Datenschutzbehörde eine Strafe aufgebrummt bekommen, deren Größe wir jetzt nochmal kurz nachlesen können, während ich das hier sage. Der Grund dafür ist, dass die entsprechenden Regeln aus der DSGVO, aus der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union nicht beachtet wurden oder in dem Fall halt der entsprechenden nationalen Umsetzungsvorschrift der französischen, dem französischen Datenschutzgesetz, wo verlangt ist, dass wenn man so eine Abfrage bekommt von wegen, wir möchten Ihre Daten verwenden, ja, nein, weiß nicht. Das kennt man ja, wenn man auf welche neuen Webseiten geht, kommen ja immer erst diese ganzen Prompts und so, diese ganzen Abfragen. Dann muss es laut dem Gesetz die einfachste Option sein, alles abzulehnen. Also alles, was nicht unbedingt notwendig ist, damit die Seite funktioniert, muss man ablehnen können. Und das muss die einfachste Aktion von allen sein. Und da natürlich die einfachste Aktion normalerweise ist, alles annehmen mit einem Klick, muss dementsprechend eigentlich auch alles ablehnen einen Klick sein. Das ist natürlich nicht der Fall. Bei Google wird man dann erst, also ich habe das dann nochmal probiert hier, ich kriege diese Abfragen jedes Mal, weil mein Browser ja auch alle Cookies löscht. Ich drücke da relativ reflexartig auf alles annehmen, weil ich weiß, dass alle Cookies abgelehnt werden, die mit so einem Tracking und so zu tun haben. Und ich weiß halt außerdem, wenn ich da auf Nein will ich nicht gehe, dann geht halt so ein halbes Telefonbuch von der Seite auf, wo ich dann irgendwie alles ablehnen kann. Und wenn ich das dann tue, kriege ich dann eine Fehlermeldung, weil mein Werbeblocker die Seite von DoubleClick blockt, wo Google dieses Consent-Form drin hat. Also ich weiß, dass das sowieso nicht funktioniert bei mir. Aber ja, da wird man auf jeden Fall halt durch den Kaninchenbau geschickt auf dem Weg zur Vollablehnung. Und das ist natürlich mega illegal. Google und Facebook und so weiter machen das halt trotzdem, weil sie halt wissen, sie kriegen halt hier eine Strafe dafür, die sie dann aus der Portokasse zahlen können. Hier in dem Fall ist es für Google 150 Millionen Euro an Strafe. Und außerdem müssen sie es jetzt innerhalb von 3 Monaten ändern. Und wenn sie es nicht ändern, müssen sie 100.000 Euro am Tag Strafe bezahlen. Und ja, ich glaube, bei diesen 100.000 Euro am Tag, da haben die Leute bei Google kurz gelacht und den Tab zugemacht. Weil natürlich sie durch diese erzwungene Einwilligung, also durch diese effektiv erzwungene Einwilligung, durch dieses Dark Pattern deutlich mehr Profit machen am Ende durch die Daten, die sie dadurch sammeln können und durch die Werbung, die sie dadurch teurer verkaufen können, als diese lächerliche Strafe.
Ja, wobei ich an der Stelle tatsächlich damit rechnen würde, dass es sich dabei auch möglicherweise um eine steigende Zahl handelt, wenn man das lang genug ignoriert.
Na, ich gehe mal davon aus, dass wenn die das dann nicht beheben, dann wird es dann irgendwann eine neue Untersuchung geben, die dauert dann auch wieder 3 Jahre oder so.
Na gut, das weiß man nicht genau, ja, das ist richtig. Das Risiko besteht.
Aber gut, dass es zumindest mal irgendeine Strafe dafür gibt, ist ja schon mal ein Vorteil. Das muss man heutzutage als gute Nachricht werten. Und ja, damit sind wir mit den Nachrichten am Ende. Wir haben hier noch eine weitere Sache, nämlich es war ja RC3, also der Remote-Kongress des Chaos Computer Club, traditionell zum Jahresende. Wegen Corona ja weiterhin remote. Wir hoffen mal, dass es nächstes Jahr nicht wieder remote ist, denn am dritten Mal ist es Tradition. Und darüber wurde ausführlich gesprochen in einer weiteren Gemeinschaftssendung der Chaos-Radios, nämlich bei der Sendung für die vernetzte Welt, Folge 113, die hier in den Shownotes verlinkt ist. Und Simon war dabei. Wie war's?
Ja, wir haben nett geplaudert und uns so ein bisschen ausgetauscht, was es für Highlights in der 2D-Welt gab. Ein paar Vorträge empfohlen. Bisschen von hinter den Kulissen gequatscht, wie denn das Chaos-Zone-TV denn so produziert wurde. Ein paar Leute haben ihre neuen Erfahrungen mit neuen Engeljobs erzählt und ja, so Dinge. Kann man schon mal reinhören.
Sehr gut. Ich muss sagen, ich habe vom RC3 absolut gar nichts mitbekommen. Einfach aus dem Grund, ich war ja nun doch zu Weihnachten bei der Familie, zumindest im kleinen Kreis halt. Ich war dann auch danach mit einer kurzzeitig gesundheitlich ausgenockt, nicht wegen Corona, es gibt auch noch andere Viren. Und hatte dann ja auch noch die Aufgabe, das Penta-Radio vom Dezember fertig zu bearbeiten, was ja aufgrund der großen Länge eine durchaus Mammutaufgabe war. Bin dann darüber über all diese Sachen gar nicht dazu gekommen, mich mit dem RC3 auseinanderzusetzen. Meine Hoffnung ist weiterhin, dass es im nächsten Jahr tatsächlich wieder in Persona stattfinden kann in irgendeiner Form. Aber das werden wir sehen, ob uns da noch irgendeine Variante dazwischen funkt, von der wir jetzt noch keine Ahnung
haben. Ob uns der Geist des Omikron hold ist.
Apropos Penta-Radio im Dezember, es gab jemanden, der sich bei mir gemeldet hat, der jetzt von mir was aus einem bestimmten Asia-Laden bekommt.
Ah ja, sehr gut.
Ah ja. Sehr gut.
Also ein Feedback. Ich war tatsächlich erstaunt, dass kein großartiges Feedback gekommen ist an unsere E-Mail-Adresse, pentaradio@c3d2.de übrigens, wenn ihr irgendwelches Feedback habt zu dieser Sendung oder auch zu den vergangenen Sendungen, nehmen wir das dort sehr gerne entgegen. Und das wurde ja auch schon einige Male in der Sendung besprochen, also das nehmen wir durchaus gerne auf. Zu der Mobilitätsdebatte gab es tatsächlich so in dem Maße kein Feedback. Ich glaube, du hattest noch eins in Persona bekommen.
Genau, ich hatte noch ein bidirektionales bekommen. Und wie gesagt, eigentlich sind es zwei Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sozusagen. Ja. Zwei bidirektionale Rückmeldungen.
Ja. Also ich hatte ja so, wenn wir das aufgenommen haben, so befürchtet, na, das gibt doch Ärger mit den ganzen Autofahrern. Als ich es dann beim Bearbeiten noch mal so in dem Zusammenhang gehört habe, ist mir dann auch aufgefallen, dass wir uns durchaus bemüht haben, alle möglichen verschiedenen Gesichtspunkte irgendwie reinzunehmen und auch die verschiedenen Standpunkte von verschiedenen Verkehrsteilnehmern zu würdigen. Falls sich da doch jemand nicht repräsentiert fühlt in irgendeiner Form, nehmen wir das Feedback natürlich gerne weiterhin entgegen. Die Folge ist ja auch beliebig lange nachhörbar. Wir sind ja hier zum Glück nicht wie beim Öffentlich-Rechtlichen, wo es dann nach einem Jahr depubliziert wird oder sowas. Unser Archiv geht zurück bis 2006, glaube ich.
Genau, ihr könnt uns also auch gerne weiterhin für alte Sendungen auch Feedback-E-Mails schicken. Ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
Also wenn jetzt jemand ein Feedback auf eine Folge von 2006 schickt, dann werden wir das natürlich gerne zur Kenntnis nehmen. Aber ich glaube, die Leute, die damals dabei waren, die sind heute alle nicht mehr im Radio tätig. Also einige von den Leuten existieren noch in unserem Hackerspace. Aber hier ist ja immer so ein bisschen Personalfluktuation. Und ich glaube, das ist auch gut, um die Sache immer ein bisschen frisch zu halten.
Ich denke, das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort und damit verabschieden wir uns von euch und
entlassen euch in die kalte Winternacht.
Genau. Naja, für die Podcast-Hörer könnte es ja jetzt auch ein schon kalter Winterabend, Winterfrühling sein, Winterfrüh sein oder
Winterfrühling,
aber
Winterfrühling,
genau. Oder aber schon Frühling oder Herbst oder was auch immer. Auf jeden Fall wünschen wir euch noch ein angenehmes, was auch immer ihr gerade tut.
Gute Nacht.
Tschüss.